So, ihr hört das freie Sonderkombinat FSK auf 93,0101.4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage. Wir haben heute eine kleine Sondersendung am Start und die beschäftigt sich wahrscheinlich auch mit Corona, aber hat ein anderes Thema, nämlich subjektlose Herrschaft. Und dazu begrüßen wir zwei Gäste. Einmal den Karl-Heinz Delvo, der hier heute im Studio sitzt, und an der Telefonleitung in Halle sitzt Lukas. Lukas, guten Abend.
Hallo, viele Grüße nach Hamburg.
Danke. Karl-Heinz nickt, ihr beide hattet auch schon das Vergnügen.
Genau, ich bin ja tätig bei Radio Korax unter anderem in Halle und habe schon mehrere Gespräche mit Karl-Heinz geführt. Dementsprechend ist das für mich auch vielleicht so ein bisschen eine andere Situation als sonst. Ich bin jetzt nicht der große Theoretiker, der auf alle Fragen druckreife Antworten hat und stelle üblicherweise quasi Fragen. Aber genau, ich freue mich auf eine vielleicht gewinnbringende Diskussion mit euch.
Hoffentlich, ja. Ja, wir wollen sprechen zu dem Topoi subjektlose Herrschaft. Und das geht zurück darauf, Karl-Heinz, wir haben uns vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung mal wieder gesehen, wie man sich so über den Weg läuft. Und du hast von der Machtlosigkeit gesprochen. Ich habe dir dann widersprochen und da hast du mir diesen Satz genannt, subjektlose Herrschaft. Heißt so ein bisschen, wir haben keine Möglichkeiten mehr einzugreifen.
Das ist jetzt eine sehr verkürzte Sache. Das trifft eigentlich auch nicht meine Intention, sondern ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir keine Möglichkeiten haben einzugreifen. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit, seit ein paar Jahren mit dieser Frage, was ist eigentlich Herrschaft? Also steht hinter der Herrschaft überhaupt ein Subjekt? Kann man es an eine Klasse binden? Kann man es an Personen binden? Kann man es an Konzerne, an bestimmte Machtkonglomerate festmachen? Ich bin auf dieses, habe mich mit diesem Thema auch noch mal näher auseinandergesetzt, als ich mich mit einer Freundin und einem Freund vor Jahren, 2015 war das glaube ich, doch sehr beschäftigt habe mit Pasolini und wir dazu eine Aufführung im Schauspielhaus gemacht haben. Und um einfach vielleicht das ein bisschen auf ein gleiches Ausgangsniveau zu bringen, habe ich mir überlegt, weil das damals, dieses ist schon mehrere Jahre her, aber ich glaube, es hat seine Aktualität behalten, würde ich gerne eine kleine Passage, wenn du einverstanden bist, aus diesem, aus unserer Reflexion, die wir dort gemacht haben, vorlesen.
Sehr gerne. Lukas auch wahrscheinlich, ne?
Genau, sehr gerne. Aber ich kann Karl-Heinz sehr schlecht hier bei mir verstehen. Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Ja. Also Werner verstehe ich, aber Karl-Heinz
muss ein bisschen dichter ans Mikrofon gehen.
Ich bin jetzt etwas näher ans Mikrofon gegangen. Verstehst du mich jetzt besser?
Ja, jetzt verstehe ich dich besser.
Okay. Dann lese ich mal kurz diese Passage vor. Sie ist nicht so lange. Sie fängt mit einem Zitat an, das auf Französisch ist, aber ich will es gleich übersetzen. Ich überlasse es trotzdem. Le pouvoir s'emparer de tout, je suis, erkannte Roland Barthes am Werk von Pasolini. Und dieses Zitat heißt eigentlich in einer Übersetzung, von der ich hoffe, die kann man sich ja besser machen, die Macht ermächtigt sich über alles Vergnügen oder über alles genießen. Und das war unabhängig von jeder Ideologie. Hier unterscheiden sich die Mächte auf der Welt in keiner Weise. 70 Jahre nach dem Ende des Massenfaschismus, also der Text ist von 1900 von 2015. 70 Jahre nach dem Ende des Massenfaschismus gebiert Europa in Ost und West neue rechte Albträume. Mit der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA haben offen faschistische, rassistische, sexistische und xenophobe Bestimmungen Machtpositionen im Staat errungen und propagieren in Dauererregung die individuellen Interessen über alles zu stellen und gegebenenfalls dem anderen Menschen ihm gegenüber militant durchzusetzen. Ein emanzipatorisches Subjekt ist nicht in Sicht. Im geschlossenen System der Verwertung hat auch der Mensch jede Souveränität verloren. Auch die Souveränität von Staaten, selbst die des amerikanischen Imperiums, ist verschwunden. Alle Souveränität in der Welt scheint überzugehen auf das Nicht-Subjekt des globalen freien Marktes. Mit dem Übergang und der Übergabe der Hegemonie und der Souveränität auf ein Nicht-Subjekt werden alle darunter zu Sklaven und damit ein weltweiter Zustand hergestellt, wo in der Herrschaftsstruktur der Welt nur noch Sklaven Sklaven befehligen. Jenseits politisch wirkungsloser Minderheiten zeigt sich in der Gesellschaft keine Bereitschaft, das generelle Scheitern des neoliberalen kapitalistischen Systems als Anlass zu nehmen, grundsätzlich neu nachzudenken. Überall herrscht Verdrängung und zynische Bezugslosigkeit. Das Wissen über den zerstörerischen und selbstzerstörerischen Zustand der Welt erlangt kein Bewusstsein, das uns zum Handeln zwingt. Aufgebrochen, um den Menschen einen Weg aus der Unmündigkeit aufzuzeigen und die Welt selber sozial zu gestalten, endet die Moderne in einem Zustand, der die Menschen noch tiefer in Ohnmacht und Unmündigkeit verstößt, als in jenen Zeiten vor Beginn der Aufklärung. Wir haben alles verkauft und abgegeben, was uns zum freien und sozialen Menschen hätte machen können. Ein Entkommen, ein Außen aus dieser Welt scheint unvorstellbar. Die Hölle ist der geschlossene Kreis. Das ist jetzt ein kleiner Auszug aus der Reflexion, die wir gemacht haben. Und das ist das, wo ich meine, wo wir darüber nachdenken sollten. Es geht nicht darum, dass wir nicht alle unterworfen sind. Wir sind alle unterworfen. Und insoweit ist natürlich ganz evident eine Herrschaft da. Es geht einfach darum, und das ist der Hintergrund von dieser Analyse gewesen, gibt es eigentlich noch ein Außen? Und wenn es ein Außen gibt, dann gibt es ja etwas, von dem wir etwas betrachten können und das dagegen stellen können. Und das ist so damals, ich bin als jemand, der zugehörig zur RAF war und dieses Konzept vertreten hat, ich bin jemand, der früher davon ausgegangen ist, dass wir noch ein Außen haben. Und dieses Außen haben wir aber verloren und finden uns in einem Zustand wieder, dass wir eigentlich sagen müssen, es muss was grundsätzlich anderes geben. Aber wir finden nicht in irgendeiner Form eine Realität, aus der das heraus in irgendeiner Form sichtbar wird. Wir wissen es, dass es fatal ist, dass wir verloren sind, dass wir in einem System, das alles inzwischen unterworfen hat und verwertet, dass wir dem in gewisser Weise in einem sehr, sehr starken Maße ausgeliefert sind, aber wir finden keinen wirklichen Tritt und keinen Gegenpunkt dagegen. Das heißt, das Fatale an der ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist, dass dieses Außen verschwunden ist. Und vielleicht könnten wir auch da einfach mal darüber reden, was dieses Außen war. Für mich ist dieses Außen in die Welt getreten mit der Oktoberrevolution. Das ist das erste historische andere gewesen als das, was die bürgerliche, kolonialistisch-kapitalistische Welt, die es damals gab, geschaffen hat. Ist auf einmal etwas ganz anderes aufgetreten. Und das ist 1989, wie wir wissen, endgültig von der Bildfläche verschwunden. Und damit war sozusagen nur noch eine universale Welt da. Dann gibt es noch vieles, was damit verbunden war. Ich behaupte auch, wir selber, auch meine eigene Geschichte, auch die ganze 68er-Geschichte ist noch auf dem, was ich lange Welle der Oktoberrevolution nenne, gewesen und hat versucht, noch von einer anderen Position her ein Außen zu erneuern und in gewisser Weise auch zu befeuern. Aber das ist dann, wie wir wissen, Ende der 70er Jahre spätestens auch aus der Welt verloren und formal mit dem Ende des Realsozialismus ist es dann aus der ganzen Welt verloren. Und dann haben wir auf einmal eine Welt da, die sozusagen, wo alle Türen, alle Fenster, jedes Loch offen gewesen ist für diese neoliberale Walze, die dann über diese ganze Welt gegangen ist. Die hat aber Verhältnisse hergestellt, die jetzt auch die eigenen, diejenigen, die das befördert haben, nicht mehr kontrollieren können. Das meine ich mit subjektloser Herrschaft. Dem könnte man jetzt vieles entgegenhalten. Man könnte sagen, da ist jetzt Trump da und macht hier First America und so weiter. Aber ich glaube nicht. Das ist der Schein von Macht, den er bringt. Auch die können das als in ihrem Sinne, dass sie diese Globalisierung und diese Durchkapitalisierung der Welt und des Lebens, die sie vorangetrieben haben, die meinen, sie könnten das nochmal so kontrollieren, dass sie dann immer halt innerhalb dieses Systems oder der Verhältnisse eine Subjekthaftigkeit haben. Ich glaube nicht daran. Sie können sie nur im Reaktionären haben und sie können sie nur haben jetzt, indem sie selber sozusagen den Kampf um die Tröge untereinander beginnen. Aber sie sind nicht mehr diejenigen, die diese Welt steuern und beherrschen. Und das ist bei mir, darum geht es bei mir bei der Frage subjektloser Herrschaft. Die hat nichts damit zu tun, dass ich sagen würde, es gibt man kann keinen Widerstand dagegen leisten. Den müssen wir nur finden. Aber ich glaube, wir können ihn vielleicht eher finden, wenn wir sehen, dass das Ganze, das ist eine Totalität ist, die als Ganzes völlig falsch ist und auf die wir in irgendeiner Form reagieren müssen.
Ich habe mich sofort, als du den Namen Pasolini nanntest, erinnert. Da gab es ja auch vor 4, 5 Jahren eine Neuauflage, ich glaube eine Biografie, keine Ahnung, irgendwas war mal eine kurze Zeit im Gespräch. Und darin war gut zu lesen, wie in den 70er Jahren er oder auch schon in den 60er Jahren, er feststellt, dass der Konsum die gesellschaftliche Aktivität erstickt. Und das würde dazu passen. Ne? Vielleicht war das richtig. Sogar für dich ein Ausgangspunkt zu dieser Überlegung.
Er hat ja diesen Begriff der anthropologischen Mutation benutzt. Und er hat ja gesagt, dass der Konsumkapitalismus, nicht, den er als faschistisch definiert hat, von seinen Wirkungen auf den Menschen her verheerender und vernichtender ist als der alte Faschismus. Und das hat er einfach daraus bezogen, dass der alte Faschismus, der hat versucht sozusagen, wenn man ein Bild nimmt, Entschuldigung, wenn man ein Bild nimmt, das Subjekt von außen zu dominieren und zu kesseln. Und dafür gibt es die autoritären Systeme, dafür gab es die Ideologien wie Nationalismus, Religiosität und viele an Rassismus und viele andere Sachen auch. Das sind aber solche Sachen gewesen, die man den Leuten von außen, wo man sozusagen Pfeiler um die Menschen herum gesetzt hat, um die in ein bestimmtes Gehäuse einzunorden. Und der Konsum ist sozusagen etwas, was den Menschen von innen ergreift und auf einmal wird das, was weil da natürlich viele positive Dinge mit verbunden sind, man kann im Café sitzen, ganz banal, man kann das Leben genießen, man kann zum Strand gehen, man kann dies machen, man kann sich kann bestimmte Dinge leisten und so weiter, aber die andere Seite wird überhaupt nicht mehr gesehen und das wird alles individualisiert, das ist ja mit der Globalisierung, ist ja auch dem Verschwinden der ganzen Kollektive, die wir in den letzten Jahrzehnten auch festzustellen haben, ist ja auch damit verbunden gewesen. Und dieses Individuum macht sozusagen aus sich heraus, geht es destruktiv gegen sich vor. Es hat den Konsum so verinnerlicht, dass du ihm eigentlich gar nicht mehr sagen musst, du musst dich anpassen, sondern das macht es freiwillig, weil es immer irgendwo eine kleine Möhre vor der Nase hat, die es erreichen will und die es sozusagen dahin bringt. Und dieses Moment der Gewalt von außen und dieser Gewalt, die von innen kommt, die der Mensch aber gar nicht mehr als Gewalt begreift, das ist das gewesen, was Pasolini, wie ich finde, auch als vielleicht auch damals in einer besonderen Schärfe erkannt hat, mehr erkannt hat, als es viele andere hat. Und das ist eine Diagnose gewesen, die anthropologische Mutation. Und da stimmt auch etwas dran. Und Pasolini ist noch davon ausgegangen, dass es noch etwas sozusagen Autochtones gibt außerhalb des Kapitalismus, was noch nicht ergriffen worden ist. Er hat das damals auf die ländliche Bevölkerung projiziert und hat gesagt, da ist eine eigenständige Kultur, die funktioniert noch nicht darüber, dass alles jetzt verwertet wird, dass alles nur noch ein Warenverhältnis untereinander ist, dass die Liebe kommerzialisiert ist oder sonst irgendetwas. Da gibt es noch irgendetwas Eigenes. Und das hat er gesehen und das hat er wertgeschätzt. Und dann sieht er in diesem ganzen Prozess der Durchkapitalisierung der Gesellschaft, dass dem sozusagen die Grundlage weggespült wird, und zwar alle noch irgendwie meinetwegen von der Liebe reden und so weiter, aber letztlich ist es auch ein ökonomisches Verhältnis, was in vielen Fällen dahinter steht, und das war für den unerträglich, diese Erfahrung.
Ja, also wir nähern uns einem Verständnis der Subjektlosigkeit, nämlich die Internalisierung, nenne ich das mal, aller Marktgesetze, aller Marktbewegung, aller Verwertungs, also Kapitalismus ist Selbstverwertung des Menschen, ohne dass der das überhaupt noch kritisiert oder in Frage stellt. So würde ich das zusammenfassen.
Stimmt, dem stimme ich so zu.
Ja.
Ich glaube, dass ich auch erstmal so von der Diagnose her mitgehen kann, würde vielleicht mal versuchen, das ein bisschen mit theoretischen Begriffen halt irgendwie zu fassen, weil ich glaube, das, was Karl Heinz so ein bisschen geschildert hat, entspricht ein bisschen bei dem, was bei Marx beschrieben ist, als Übergang von der formellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital hin zur reellen Subsumption. Und das beschreibt ja einen Prozess, wo sozusagen der entstehende Kapitalismus ja zunächst erstmal so aufpropft auf bestehende Produktions- und Reproduktionsweisen und da tatsächlich sozusagen als ein äußerliches Verhältnis scheint, das quasi erstmal nur sozusagen so räuberisch Sachen abschöpft, und das dann aber hingeht sozusagen zu einem umfassenderen Prozess, wo jegliche Arbeit und jeglicher Produktionsprozess schon sozusagen im Hinblick auf die Mehrwertproduktion, auf die Kapitalakkumulation hin halt irgendwie organisiert wird, so dass sozusagen der Kapitalismus nicht mehr ein äußerliches Prinzip ist, sondern sozusagen seine Voraussetzung, sich selber halt irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Einsicht ist dahingehend, dass man, wenn man von dem entfalteten Kapitalismus ausgeht, man tatsächlich kein Außen hat, sondern man eben ausgehen muss von der kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsweise als Totalität und dass man halt auch nur sozusagen diese Totalität abschaffen kann, wenn man dem irgendwie entkommen will. Und ich glaube, das ist auch wichtig für sozusagen der emanzipatorische Richtung dieser Kritik, die da formuliert wird, nämlich deswegen, weil ich glaube, dass die Sehnsucht zurück halt was Regressives hat und im schlimmsten Falle halt einhergeht mit so einer Vorstellung, wir wollen zurück zu einfachen, homogenen Einheiten, in denen kein Konflikt besteht und so weiter. Und dieses einfache Zurück ist halt seine schlimmste Äußerung hat das halt eben genau im romantischen Antikapitalismus und im Antisemitismus. Also genau dahingehend würde ich halt sagen, der Ausgangspunkt ist gar nicht, dass wir irgendwie sagen können, wir brauchen dieses Außen oder so weiter, sondern ich glaube, da, wo man ansetzen muss, ist, wo sind sozusagen in dieser Gesamttotalität halt Widersprüche drin. Und da würde ich halt zum Beispiel sagen, ein Ansatzpunkt ist halt irgendwie zu sagen, dass der Kapitalismus ein Prinzip von Produktion und Herrschaft ist, das in sich immer wieder Krisen hervorbringt und sozusagen diese Krisen ja in Zyklen auch immer wiederkehren und man halt irgendwie daran sehen kann, ja, das funktioniert auch nicht ohne weiteres, sondern gerade diese Krisenhaftigkeit ist auch damit verantwortlich, dass ja sozusagen Herrschaft ganz besonders brutale Ausformungen auch bekommt. Und da müsste man halt irgendwie ansetzen, finde ich, an diesen Widersprüchen, genau. Und diese Widersprüche zeigen sich ja, glaube ich, auch ganz viel. Die zeigen sich halt, also wenn man sich die Weltökonomie theoretisch anguckt, eben an diesen Krisenprozessen, die zeigen sich aber auch ganz praktisch im Alltagsleben und zum Beispiel halt in der Lohnarbeit, was auch immer widersprüchlich ist und wo immer Widersprüche auftauchen. Und zum Beispiel in dem Sinne, was sagt mir halt der Chef und wie muss ich das dann umsetzen? Man kann in ganz vielen Arbeiten gar nicht einfach sozusagen Dienst nach Vorschrift machen, weil es dann nicht funktionieren würde. Also an solchen Punkten, finde ich, kann man halt irgendwie ansetzen. Und so ein bisschen was anderes ist, finde ich, glaube ich, nochmal so dieses Stichwort von der Subjektlosigkeit. Das kenne ich halt irgendwie so aus so wertkritischen Zusammenhängen, wo halt ja diese Figur vom automatischen Subjekt halt irgendwie gezeichnet wird, dass Kapital als ein automatischer Prozess, der sozusagen sich wie so eine Maschine immer weiter fortschraubt und alles ist Teil davon. Und es gibt sozusagen kein Subjekt, das sozusagen dafür verantwortlich machen kann, sondern es ist ein globaler Mechanismus, der sich immer weiter fortsetzt. Halt, wo ich sagen würde, das stimmt schon auf einer bestimmten Beschreibungsebene. Auf anderen Ebenen stimmt es aber eben wieder auch nicht, wenn man zum Beispiel so einen Chef vor sich hat, wo ich sagen würde, ja, also es braucht auch immer sozusagen den subjektiven Vollzug dieses Mechanismus halt. Und dann hat man da tatsächlich auch Interessensgegensätze. Und es gab sozusagen von um das Ganze und so gab es immer wieder so diesen Spruch, don't fight the player, fight the game. Ich glaube, dass halt beides sozusagen so miteinander zu tun hat und dass sozusagen es auch Subjekte gibt und wir begegnen auch Subjekten der Herrschaft. Und deswegen würde ich eher plädieren, Matt Elliott hat gerade so ein neues Album rausgebracht und da heißt ein Song Hating the Player, Hating the Game. Ich glaube, da würde man halt in eine richtige Richtung gehen.
Das, du hast das jetzt, indem du diese Ebene des Chefs und des Einzelnen, der ich habe ja eben auch davon gesprochen, dass ich gesagt habe, es gibt Sklaven, die Sklaven befehligen. Nicht, darum geht es ja. Es geht mir ja um die, es geht ja nicht darum, dass jetzt nicht jemand da ist, der dem anderen sagt, du musst das tun oder bestimmte Machtverhältnisse auch zur Geltung bringt, sondern ich habe gesagt, gibt es noch jemand, der diese Weltprozesse steuert? Und das ist jetzt einfach mal die Subjektivität, von der ich gesprochen habe und das habe ich verneint. So, und innerhalb dieser Verhältnisse, innerhalb dieser Nicht-Subjektivität, die die Macht hat, das ist ja viel fataler. Es wäre doch für uns, ich meine, guck dir die RAF an, mit dem, der hat ja viele personenbezogenen Geschichten gemacht und die ging ja noch tatsächlich in einem bestimmten Bild von einer herrschenden Klasse aus und dass da auch ein Widerspruch zwischen denen, die Macht haben und denen, die wenig Macht haben, noch herzustellen ist. Das sind ja tatsächlich fast schon schöne Zeiten gewesen. Davon kann heute keiner mehr sprechen. Und dieses Moment, also ich habe keine wirkliche Lösung in dieser, ich denke einfach über diese Frage nach, dieses Moment der Nicht-Subjektivität von Macht ist ja vielleicht auch etwas, wo man, was unsere, möglicherweise auch unsere Widerstands- und Organisationsformen in irgendeiner Form dominieren wird. Das kann ich mir erstmal vorstellen, ohne es genau zu wissen, wie das jetzt so sein wird. Was du zu Marx gesagt hast, das ist ja alles richtig, aber Marx ist, das darfst du auch nicht übersehen, davon ausgegangen, dass es ein Subjekt gibt, das befähigt ist, eine Gegengesellschaftlichkeit herzustellen, nicht nur etwas Gegenkulturellen, sondern eine Gegengesellschaftlichkeit herzustellen. Aber dieses Subjekt, das, was man früher dann einfach die Arbeiterklasse nannte, das ist gebrochen. Das ist nicht erst gebrochen an Beispielen wie Maggie Thatcher und damals also die Bergarbeiter in England, die Knie gezwungen hat. Es ist auch, wie ich kürzlich von irgendeinem Gewerkschafter bei einer Veranstaltung im Politbüro in Hamburg zu meinem eigenen Erstaunen gehört habe, es gibt noch eine Industriearbeiterklasse von 700.000 Leuten ungefähr. Nicht? Das sind früher Millionen gewesen. Also da ist ja was passiert. Und mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass man das, was da passiert ist, dass man das versucht in irgendeiner Form überhaupt mal an sich ranzulassen und zu begreifen.
Ich glaube, du hast mir zwei ganz gute Vorlagen gegeben. Das eine ist, dass du gesagt hast, sozusagen, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Weltprozesse gesteuert werden und man da auch nicht quasi eine Person treffen kann oder so. Das finde ich auch richtig. Ich glaube, ich würde halt hinzufügen, das hat es halt noch nie gegeben. Also ich würde sagen, erst überhaupt durch den Kapitalismus ist sowas wie eine Weltgesellschaft entstanden und sozusagen, ja, gesellschaftliche Zusammenhänge hängen immer vom Weltmarkt ab, auch mit dem Kapitalismus. Da ist es zum ersten Mal so, dass wir überhaupt ja von dieser Welt ausgehen können. Und dann ist es bei dieser Totalität, von der ich gesprochen habe, ist es ja so, dass sie sich trotzdem gleichzeitig halt gliedert in Trennungen. Also zum Beispiel das Prinzip der Nation. Also Nation ist der Raum, in dem sozusagen bestimmte Kapitalien gut agieren können. Und in dieser Gliederung entsteht eine Konkurrenz zwischen einzelnen Kapitalfraktionen und so weiter. Also dahingehend kann man auch nicht sagen, es gibt nicht den einen Kapitalisten oder einen Kapitalistenzusammenhang, sondern es gibt verschiedene Kapitalfraktionen, die nicht eine Einheit darstellen. Also ja, genau, dahingehend. Und das andere ist quasi, gibt es ein revolutionäres Subjekt oder gibt es das nicht? Da finde ich, glaube ich, so ein bisschen die Frage falsch gestellt. Weil auch bei Marx erscheint sozusagen schon im kommunistischen Manifest auch das Proletariat nicht als etwas Einheitliches, sondern er beschreibt es ja gerade als einen bunten Flickenteppich, wo sogar selbst Konkurrenz untereinander herrscht. Also das haben vielleicht sozusagen Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse miteinander gemeinsam, dass sie nicht von vornherein sozusagen eine Einheit sind, sondern auch erstmal sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen. Und ich glaube, man geht fehl, wenn man nach einem Subjekt sucht, an das man sich dann anhängen kann, sondern es geht eher darum zu fragen, was sind die Bedingungen von revolutionärer Subjektivität? Und da, ja, sozusagen würde ich halt sagen, das ist eine Bedingung ist halt, dass man sich sozusagen diese Welt anschaut und guckt, was sind das für Prinzipien, die da herrschen? Und ja, indem man sich diese Einsicht erarbeitet, halt eine gemeinsame Betroffenheit halt erkennt.
Was wäre denn für dich Bedingung einer revolutionären Subjektivität? Oder lass es von mir aus versuchen. Für mich wäre Bedingung einer revolutionären Subjektivität, dass man begreift, dass es nicht um irgendetwas Partielles geht, nicht um irgendetwas Trade-Unionistisches, nicht darum geht, ob ich jetzt als, ich habe ja jetzt festgestellt, meine neue Rolle ist mir ja begrifflich die letzten Tage nahegetreten, dass ich Solo-Selbstständiger bin. Nicht? Das ist ja ein schöner Begriff. Also es geht ja nicht darum, jetzt an so etwas anzusetzen, sondern Bedingungen oder dass man feststellt, man ist ein armer Mensch, man hat wenig oder sonst irgendetwas, sondern Bedingung einer revolutionären Subjektivität wäre doch für mich, dass man begreift, dass etwas dass wir von etwas angegriffen werden und uns etwas genommen werden, was weit über dieses individuelle kleine Elend, das mit uns auch immer irgendwie verbunden ist, drüber hinausgeht. Das gab es meiner Meinung nach in der alten Arbeiterklasse, hat es das gegeben. Die Fabrikarbeiter, als sie davon ausgegangen sind, sie könnten mit einem Sozialismus, der auf Basis einer Verstaatlichung und der Produktionsmittel besteht, können sie die ganze Welt und ihr ganzes Leben anders gestalten. Da geht es nicht nur darum, ob das Band jetzt kürzer, schneller, weniger schnell läuft oder man weniger arbeitet oder sonst irgendetwas, sondern ging es irgendwie darum, dass man eine Vorstellung hat und hat gesagt, wenn sozusagen diese eine Schicht, diese Eigentümer an den Produktionsmitteln weg sind, dann können wir das ganze Leben, die ganze Welt gestalten. Wir wir produzieren dann nur noch sinnvolle Dinge und so weiter. Wir haben auf einmal eine ganz andere Zeit für uns. Wir können auch das Soziale unter uns anders gestalten. Das ist also sozusagen ein Verhältnis gewesen. Da ging es weit über das einzelne Leben hinaus, was man für eine Vorstellung hatte. Und das wäre für mich etwas, was ich als Bedingungen von Subjektivität, von revolutionärer Subjektivität definieren würde. Dann kommen die ganzen Sachen, wenn ich mir dieses Grauenhafte der 70er, 68 hat es das auch gegeben, es ging auch über die einzelnen Personen hinaus. Und wenn ich mir dann anschaue, was dann in diesen fröhlichen Mitmachzeiten der 80er Jahre, erst die Anpassung und dann das Mitmachen und dann das völlige Überlaufen gewesen ist, da ging es ja tatsächlich nur noch darum, dass man jetzt in irgendeiner Form für sich noch was rausholt. Man wollte irgendwie partizipieren an dem großen Kuchen, den der Kapitalismus in Gestalt seiner wahren Gesellschaft über die Welt schmeißt und hat gedacht, davon nehme ich was und davon nehme ich was. Und da sind ja sozusagen diese partiellen Kämpfe dran entwickelt. Und dieses generelle, so, was sich auf ein Ganzes bezieht und sagt, das ganze Leben ist irgendwo falsch, das befriedigt mich nicht, das ist doch völlig verschwunden. Und ohne das wird es keine revolutionäre Subjektivität geben.
Ja, ich glaube, dass wir da übereinstimmen und würde es vielleicht nochmal so sagen, dass der Ausgangspunkt von revolutionärer Subjektivität halt erstmal negativer ist, halt zu erkennen, was man nicht haben will. Und da sozusagen, wenn es dann um Proletariat oder Arbeiterklasse oder so geht, dann sollte es nicht darum gehen, halt ja so ein Bild vom Proleten zu zeichnen, der irgendwie im Blaumann halt mit dem großen Schraubenschlüssel halt hantiert, sondern sozusagen müsste genau darum gehen, die proletarisierten Existenzweisen halt zu überwinden und sozusagen eine klassenlose Gesellschaft halt irgendwie zu erreichen. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt und wird dann, glaube ich, über sich hinausgetrieben, indem man halt erkennt, dass seine eigene Existenz halt ganz sehr von anderen Menschen halt irgendwie abhängt und deswegen sozusagen das, was man will, auch was Gesellschaftliches ist.
Da gibt's, Entschuldigung, Karl-Heinz, da gibt's von Lenin den Satz, deswegen wollte ich euch beiden das noch mitgeben, Klasse an sich zur Klasse für sich. Das ist, wird das so in der Kürze deutlich, was ich damit sagen will?
Ja gut, wir kennen alle diesen Satz von der Klasse an sich, also so, sozusagen von der Klasse für sich, dass sie sozusagen ein Bewusstsein über sich
genau,
entwickelt. Aber die Frage ist ja da schon an dieser Stelle, jetzt funktioniert diese alte Klassenkategorie noch. Wer ist das? Wer ist das, wenn man hier sich, das, was ich eben so angesprochen habe, wenn man in den Metropolen gerade noch 700.000 Industriearbeiter hat und der Rest sind dann Solo-Selbstständige, sind inzwischen Millionen. Ich habe heute gehört, das ist ein schlechter Scherz, in Berlin hat man mit 50.000 Anträgen von Solo-Selbstständigen gerechnet und es sollen jetzt 600.000 gewesen sein. Also da herrscht schon offensichtlich ein großes Unwissen darüber, wie viele Leute eigentlich prekär sind. Und
genau. Sowas.
Also deswegen ist die Frage, der Satz ist ja richtig. Ich würde vielleicht
Entschuldigung, Karl-Heinz, ich habe ihn deswegen reingebracht, weil ich damit auch schon das Bild, was du zeichnest von der alten Arbeiterklasse, Industriearbeiterklasse, ja, ein bisschen brechen möchte, weil auch da der eigentliche Kampf, die eigentliche politische und ideologische Auseinandersetzung hat sich immer um diese Frage gedreht. Klasse an sich, aber hier wollen wir erreichen, dass wir uns, ne, Kollegen und Kollegen, konstituieren, selbst organisieren, eine Perspektive in die Hand nehmen, die gegenwärtigen Verhältnisse überwindet.
Ja, und daran glaube ich im Moment nicht.
Aber es war auch zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, wo die Industrie aber der Klasse viel, viel größer war. Selbst bei den monatelang streikenden Bergarbeitern ist das in Frage zu stellen.
Vielleicht kann ich beantworten die Frage von Karl-Heinz, wer denn die Proletarisierten sind. Und also ich finde, das kann man halt relativ einfach sagen, dass es halt die ökonomisch Besitzlosen und die politisch Machtlosen sind. und sozusagen, dass man nicht über die Bedingungen seines eigenen Lebens halt verfügt. Und das trifft halt sowohl auf die zu, die halt irgendwie fest angestellt sind, das trifft aber auch auf die Solo-Selbstständigen zu. Und das, finde ich, kann man jetzt halt irgendwie besonders gut sehen, dass also ja sozusagen in dem Moment, wo halt irgendwie so eine Krise über uns hereinbricht, sind die auf einmal von Almosen abhängig und es ist ganz klar, dass sie nicht über ihre Produktionsbedingungen selber verfügen können. Und deswegen ist ja jetzt auf einmal sozusagen dieses Elend auch so groß.
Tja. Ist das, es melden sich ja alle inzwischen, das war eben mein Beispiel, von den 50.000 zu diesen 600.000, die sich gemeldet haben. Natürlich ist innerhalb dieser Globalisierung und dieser Verteilung der ökonomischen Verhältnisse, da stimmt sogar etwas, was Marx gesagt hat, ist die Rate derer, die nichts haben, und unter nichts verstehe ich, dass sie immer für einen Monat, für eine Periode irgendwie immer etwas weiterkommen, die ist natürlich größer geworden. Aber trotzdem scheint es mir, ich komme mit diesem Ansatzpunkt letztlich nicht weiter, und ich komme einfach aus der Empirik auch nicht weiter, weil es ist ja nichts passiert. Ich meine, wir stehen heute vor der Tatsache, dass irgendwie, es sind nicht diese Solo-Selbstständigen und die Leute, die sich immer mehr selbst optimieren mussten, die sich immer mehr selbst ausbeuten mussten und immer mehr anpassen mussten und zu gar nichts mehr gekommen sind, die jetzt heute irgendetwas angehalten haben, sondern es ist innerhalb der Logik des Kapitals ist etwas passiert, mit was sie nicht gerechnet haben, was sie jedenfalls nicht steuern können, was sie in gewisser Weise auf einmal zu einem Stillstand zwingt, und erst über diese Sache von außen, die jetzt aufgetreten ist, kommt vielleicht auf einmal der Gedanke hoch und wird vielleicht zum allgemeinen Gedanken, dass das, was bis jetzt ist, so in dieser Form einfach nicht weitergehen kann. Dass da vielleicht irgendetwas anderes kommen müsse, dass irgendetwas Grundsätzliches nicht stimmt. Das hat sich ein bisschen, sage ich nur, ich will das nicht überschätzen, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, es hat sich ein bisschen an dieser Klimabewegung gezeigt, fand ich. Egal, ob die jetzt, dass man hingeht, ich habe ja gehört von Leuten, die denen mangelndes marxistisches Verständnis vorgeworfen haben, das ist alles Nonsens, wo soll denn ein 17 bis 20-Jährige heute zu einem marxistischen Verständnis herkommen, sondern die haben einfach nur gemerkt, ihre Lebensverhältnisse, die werden im Generellen, im Allgemeinen werden die schlechter. Das, wie sie die Welt haben möchten, an Natur, an Fauna, an Umwelt, an alles, das wird in irgendeiner Form wird das immer mehr beschädigt und geschädigt, und da wird ihnen etwas weggenommen, was sie nicht verlieren wollen. Und das ist ja keine Sache jetzt, die in irgendeiner Form daran gebunden ist, dass die jetzt in irgendeiner bestimmten ökonomischen Notlage oder sowas sind. Das ist es ja nicht, die in einer ökonomischen Notlage in der Welt sind. Die beschäftigen sich mit dieser Frage nicht. Die sind in ganz schrecklichen Lebensverhältnissen und steigen unter Lebensgefahr in irgendein Boot und versuchen irgendwo ins Zentrum des Kapitals zu kommen. Das ist ja deren Reaktion. Ich bin jemand, der, das habe ich wirklich von, das ist nicht erst von heute so, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund, eingeimpft gewesen. Ich bin immer jemand gewesen, der gesagt hat, aus einer ökonomischen Krisengeschichte heraus entsteht per se erstmal gar nichts. Es entsteht nichts. Aus einer ökonomischen Krisengeschichte entsteht erstmal ein Individualismus, und dass die Menschen versuchen, in irgendeiner Form da rauszukommen und Atem und eine Situation herzustellen, wo sie etwas Atem haben und sagen, jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken. Wenn du am Verhungern bist, hast du keine Zeit, darüber nachzudenken, wie die Welt jetzt grundsätzlich anders gestaltet werden können. Das ist ein Wissen der derjenigen, die die politische Macht haben und die wissen das. Deswegen ist das für sie natürlich auch von Vorteil, dass viele Menschen in einer ganz bestimmten Situation sind, weil sie sich sagen, nee, die werden aus dieser Situation heraus, werden die immer ein kurzfristiges Ziel verfolgen und nie ein langfristiges Ziel verfolgen. Jetzt ist auf einmal etwas eingetreten und ich sitze nicht hier und sage, das ist jetzt wunderbar und toll, was kommt, weil es von den Folgen her einfach grauenhaft ist und für mich eine andere These bestätigt, nämlich die, wenn wir selber die Welt nicht verändern, wird der Kapitalismus an seinen eigenen inneren Widersprüchen und das, was er an Zerstörung produziert, an irgendwelchen Formen selber so viel Destruktivität produzieren, dass das sozusagen die Trümmer über uns kommen und uns alle blind treffen und erschlagen werden. Und damit sind wir aber wieder in irgendeiner Form, ohne dass wir das jetzt ich habe da auch noch keine Lösung von, richtig wirklich auflösen können, sind wir an dieser Frage Subjektivität. Wo ist die? Wo ist die auf Seiten sozusagen der anderen Seite und wo ist sie bei unserer Seite drin? Und ich stelle im Moment überall erstmal, wie gesagt, auch auf unserer Seite eine Nicht-Subjektivität her. Das meint nicht, dass wir nicht irgendwie auch ein Bewusstsein haben und wir drei sitzen hier miteinander und reden drüber und machen uns Gedanken darüber. Aber wer sind wir? Wir sind bedeutungslos für das, was gerade in der Welt passiert. Wir sind nicht in der Lage, in irgendeiner Form irgendetwas Gemeinsames, Kollektives sozusagen herzustellen, aus dem dann die vielen, vielen einzelnen Gedanken von denen, denen das alles nicht passt, dann auch mal zu einer Kraft werden können, die etwas anderes organisieren kann.
Ich glaube, ich bin auch nicht jemand, der halt irgendwie sagt, man muss von oben halt irgendwie die marxistischen Klassiker predigen und erst wenn halt die Leute das nachbeten, sind es halt irgendwie revolutionäre Subjekte oder so. Also da will ich mich weit davon entfernt wissen. Ich glaube halt, genau, dass sozusagen ein wichtiger Ausgangspunkt halt irgendwie von Gesellschaftskritik und von Widerstand ist halt erstmal eine Leiterfahrung und dann damit verbunden, dass man eine Sehnsucht entwickelt, etwas soll anders sein. Und sozusagen, das kann an ganz vielen Stellen halt irgendwie passieren. Das kann, finde ich, sozusagen an sich an solchen Sachen wie Arbeit festmachen, muss es aber nicht. Kann eben sich auch an Sachen wie Klima und Ökologie, Umwelt halt, kann sich daran festmachen. Nur glaube ich halt, dass sozusagen diese Leiterfahrung auf der einen Seite und das Sehen auf der anderen Seite, dass es halt dabei nicht stehen bleiben kann, sondern dass es halt schon auch irgendwie die Analyse braucht, was sind denn die Spielregeln, die zu diesem Leid auch mitführen, und diese Spielregeln muss man halt irgendwie dann versuchen zu ändern. Und ich fand eigentlich bei dir, Karl-Heinz, in den Gesprächen, die ich von dir gehört habe und auch mit dir geführt habe, wie du so die 50er Jahre halt irgendwie beschrieben hast, dass das eigentlich immer so der Eindruck war, das ist eine Zeit, in der es alles felsenfest zu betoniert, es gibt sozusagen keine Chance, es gibt keine Luft zum Atmen und ja, sozusagen die Leute, die dann 68 erlebt haben, haben auch irgendwie in den 50er Jahren nicht sich vorstellen können, dass da auf einmal ein Bruch halt irgendwie passiert. Nur glaube ich halt, dass bei 68 ja dann auch was sozusagen anwesend war, was so eine Unzufriedenheitserfahrung und so eine Leiterfahrung, was sich damit halt irgendwie kombinieren konnte. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass es über den SDS oder über so Jugendorganisationen, dass es halt irgendwie sozusagen so randständige linkssozialistische, linkskommunistische Intellektuelle gab, die dann auch sozusagen Stichworte und Theorie liefern konnten, die halt irgendwie auch plausibel gemacht haben, was passiert hier eigentlich gerade, und die sozusagen ja sozusagen Instrumente in die Hand gegeben haben, zu verstehen, was passiert und was sozusagen das Weltverhältnis ist, in dem wir uns befinden, und davon ausgehend halt eben auch sozusagen Organisationsfragen dran festgemacht wurden und Praxis sich halt irgendwie festgemacht hat. Also dahingehend, ja, ich kann auch nicht sagen, was ist jetzt sozusagen der Hebel, an dem wir ansetzen können, aber ich würde trotzdem sagen, es ist nicht verkehrt, halt irgendwie eine widerständige, dissidente Theorie und Kritik halt auch zu pflegen, weil das sozusagen in einem entscheidenden Punkt ist es vielleicht genau das, was es auch braucht für Leute, die sich halt sehen und die eine Leiterfahrung machen.
Das ist unbestritten, nicht? Also das, ich bin auch... Ich bin auch für jeden realen Schritt an Widerstand dankbar. Deswegen auch meine Kritik eben an denen, die sowas wie dieser Klimabewegung mangelndes marxistisches Bewusstsein vorwerfen. Was nützt mir das tolle marxistische Bewusstsein, wenn es in irgendwelchen isolierten kleinen Zirkeln bleibt. Und wenn sich irgendetwas erstmal verallgemeinert, wird das tatsächlich auch nur in sehr widersprüchlicher Form auftreten. Aber es muss zur Realität werden. Dinge müssen irgendwie, die müssen irgendwie Realität werden. Wenn sie nicht Realität werden, da sind wir bei dem, was ja unsere Lage ausmacht, dass wir tatsächlich nur innerhalb dieser Logik der Verhältnisse selber agieren und permanent mit jedem Schritt, den wir machen, den wir innerhalb dieser Verhältnisse machen, mit jedem Schritt reproduzieren wir ja tatsächlich nur die Logik der Verhältnisse. Und deswegen ist mir ein auch naiver Widerspruch, der aber von irgendetwas Ganzem ausgeht, ist mir natürlich lieber.
Ja, ich hack da mal ein. Weil es
oder vielleicht nur noch kurz zur Ergänzung. Ich stimme da voll überein. Es muss sozusagen um dieses Ganze gehen. Ich glaube halt, und auch sozusagen dieses Naive, das kann sozusagen was haben irgendwie, was produktiv ist und was sozusagen Widersprüche zuspitzt und so weiter. Aber ich glaube, dass gerade dieses Ganze, dass das was ist, was nicht unmittelbar sinnlich erfassbar ist, sondern dafür braucht es genau Erkenntnis. Ja, Theorie und Kritik da nochmal hochzuhalten.
Ja, ich glaube, wir müssen darüber nicht diskutieren. Ich habe in meinem schönen alten Verlag alleine 76 Bände nur Theorie rausgegeben. Also ich bin ein Freund von der Theorie. Wir brauchen diese Theorie. Es ging nur einfach so um die Frage auch, du hast ja zu Recht gesagt, es kommt auch das Bedürfnis nach irgendeiner Veränderung, das kommt natürlich nur aus einer Leiterfahrung. Aber eine Leiterfahrung ist für mich auch eine Erfahrung, die muss jetzt nicht unbedingt ökonomisch grundiert sein. Sie muss nicht darin bestimmt sein, dass ich jetzt so 800 Euro im Monat zur Verfügung habe oder 1200 oder nur 400. Ist jetzt erstmal egal an welcher Stelle, die kann auch mit einer grundsätzlichen Verlorenheit in der Welt was zu tun haben. Und es ist ja nicht nur die Leiterfahrung, sondern die hat ja auch noch etwas anderes auf der anderen Seite, nämlich das Moment des Vorenthaltenseins. Da bin ich ein großer Freund von Barrington Moore, der ja mal diese Studie über die Ungerechtigkeit geschrieben hat und der, wie ich finde, auch zu Recht festgestellt hat, dass die Leute sich nur über etwas empören, wirklich, was ihnen vorenthalten wird. Das heißt, es ist irgendetwas in der Welt da, was anders sein könnte, und das wird aufgrund der bestehenden politisch-ökonomischen, staatlichen Machtverhältnisse wird das nicht umgesetzt, sondern es bleibt dabei, dass sozusagen eine alte Rationalität immer weiter fortgesetzt wird, weil sie einfach mit bestimmten Machtstrukturen auch gesichert ist. Und in diesem Widerspruch, wenn etwas anderes möglich ist und es wird ihr vorenthalten, da ist dann auch, glaube ich, das Moment der Entstehung einer Kraft drin, aus der man sich dann vielleicht auch wieder kollektivieren könnte. Und diese Geschichte mit dem Vorenthalten, nicht auch die Klimabewegung ist für mich eine Bewegung, wo die merken, ihnen wird eine Natur vorenthalten, die nicht mehr die ihre ist, die sie vielleicht noch irgendwo irgendwie ein bisschen betrachten können, die aber längst einen ganz anderen Kriterien unterworfen ist. Und das ist ja das gewesen, was in den 60er Jahren diese innere Kraftquelle bei den Leuten war, dass sie gewusst haben, es ist etwas anderes möglich. Nicht, dass das nur im Gegenkulturellen geblieben ist. Das stimmt ja, weil das ist ja tatsächlich auch meine These, und da haben wir ja oft genug drüber gesprochen, dass in den 50er und 60er Jahren die sozialen Verhältnisse so zu betoniert und so entleert waren, und insbesondere in dieser bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft, wo es ja, wie man zu Recht damals gesagt hatte, nur noch um Konsum und Antikommunismus gegangen ist. Das sind ja damals diese beiden Zwillinge sozusagen gewesen, die sozial durch die Gegend gelaufen ist. Da ist tatsächlich das gesamte Leben in irgendeiner Form entleert gewesen. Und da ist es ja einfach gewesen, gegen diese ganzen kulturellen Einschränkungen, die es gab, aufzubrechen und da etwas was anderes zu setzen. Nur haben wir dann später herausgestellt, das ist für das Kapital etwas gewesen, was es ohne Schwierigkeiten integrieren und in einer modernistischen Umwandlung sogar für sich nützlich machen konnte. Und da kommen wir heute nicht mehr ran. Heute kommst du nicht mehr damit ran, dass du, was willst du kulturell, du kannst machen, was du willst in dieser Welt. Es gibt nur ein Gesetz, dem du dich absolut unterwerfen musst, das ist der, dass du dich verkaufen tust und dass das Verhältnis zu deiner Umwelt und zu den anderen Menschen ein wahren Verhältnis ist. Das ist erstmal die, wenn du das akzeptierst, kannst du alles sein. Du kannst jede sexuelle Vorliebe haben, du kannst sonst in der Mode oder sonst was, ist völlig egal. Es ist dem Kapital, wie wir wissen, scheißegal, ob du grüne, rote, schwarze, kurze, lange oder gar keine Haare hast. Hauptsache, du bist bereit, dich in dieser Verwertungsgesellschaft als Moment der Verwertung zu integrieren. Und das macht ja unsere Lage irgendwie aus, dass wir fragen, wie kann man an dieser Stelle jetzt in irgendeiner Form, wo kann man da einen Stillstand herkriegen? Nicht? Und wenn ich mir das anschaue, was jetzt heute ist, wenn ich mir diese Corona-Geschichte anschaue, dann erinnere ich mich dran, Agamben hat davon gesprochen, dass wir irgendwo zum Stillstand kommen müssen, dass die Maschine angehalten werden muss als Bedingung dafür, wenn sie eine rasende Maschine, die kannst du nicht umwandeln. Das ist auch schon im Bild, sieht man, wie man da selber zwischen die Räder kommt. Benjamin hat damals gesagt, den rasenden Zug zum Stoppen bringen, das ist erstmal das Revolutionäre. Agamben sagt, wie gesagt, wir müssen hier die Maschine zum Stillstand kriegen, und wenn wir sie zum Stillstand bekommen, dann sehen wir sie auf einmal und dann tun sich Möglichkeiten auf, dass wir diese Maschine vielleicht umbauen können. So. Nur wir haben sie nicht zum Stillstand gebracht, überhaupt nicht. Das ist irgendwie wir mit der Roten Armee-Fraktion, nicht mit all diesen ganzen Sachen, die anderen Linken haben es nicht gemacht. Niemand hat die Maschine zum Stillstand gebracht. Auf einmal passiert irgendetwas, worüber wir jetzt lange reden können. Ich glaube, das wollen wir heute hier nicht tun, warum so etwas wie die Corona-Geschichte auf einmal auftritt, ob sie, wie manche, die das mit Sicherheit viel besser wissen als ich, davon ausgehen, dass sie sagen, aufgrund der Durchkapitalisierung der Welt werden auf einmal Dinge freigesetzt und sind in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, wo sie früher eingehegt waren auf ihren Regionen und vielleicht noch in irgendeinem biologischen Gleichgewicht waren, was weiß ich, die sind auf einmal, die werden jetzt so über die ganze Welt gespritzt. Und sowas, das ist die etwas, wir stehen jetzt wieder vor dem, dass aus der Eigenlogik des Systems irgendetwas kommt, das aber auch die herrschende Klasse nicht steuert. Keiner von denen wollte jetzt irgendwie aus welchen, auch nicht wegen dem Ausnahmezustand oder sonst was, niemand von denen will wollte diese Krise haben. Auf einmal passiert irgendetwas aus dem destruktiven Potenzial dieses Systems, was auf einmal steht alles still. Ich bin, als ich hier jetzt die halbe Stunde von zu Hause hier hingelaufen bin, alle 100 Meter läuft dir irgendjemand entgegen und du denkst mir, mein Gott, in welcher menschenleeren Welt lebst du auf einmal? Ist es auf einmal
steht hier schon still.
Jetzt steht auf einmal was still. Und vielleicht ist das ja irgendwo eine Chance, da was zur Geltung zu bringen. Und Theorie wunderbar, ich bin wirklich ein großer Freund davon, aber vielleicht ist es jetzt auch mal ganz dringend hinzugehen und zu sagen, es darf unter keinen Umständen danach so weitergehen, wie das, was bis jetzt dazu geführt hat. Sowas. Das ist ja etwas, dass wir das auch tatsächlich etwas begreifen, was jetzt nicht nur, wie jetzt die Politik und sonst wer uns erklären will, da ist jetzt was passiert und das kriegen wir aber mit der technologischen Macht und mit den Chemiekonzernen und mit was auch immer kriegen wir das unter. Und dann geht alles so weiter wie vorher und dann sind alle Grenzen wieder offen, dann fahren wir alle nach Rimini wieder oder sonst wohin, keine Ahnung, wohin fährt, sondern dass man das begreifen muss als etwas, wo man sagen kann, das ist doch schön. Auf einmal stellen wir fest, wir brauchen ganz viele Dinge nicht. Vielleicht kann man das ja auch mal ausweiten auf die welche Produktionsdinge brauchen wir eigentlich. Ist nicht vielleicht die Hälfte der Produktion, die in der Welt da ist, wirklich völlig überflüssig. Und siehe da, auf einmal sind in Venedig, sieht man, ein Freund von mir ist in Venedig, gerade sieht man in den Kanälen die Fische wieder, die man jahrelang nicht gesehen hat. Auf einmal ist in China sind die Flüsse sauber, die Luft wird sauber oder sonst irgendetwas. Auf einmal sieht man doch, da ist irgendwas, tut sich jetzt vielleicht kann man an dieser Stelle etwas ansetzen. Und jede Theorie, die wir zu Recht auch produzieren müssen, finde ich, muss auch in irgendeiner Form damit verbunden sein. Ich habe gerade in meinem Facebook-Account eine Rede von Wackernagel auf Facebook gesetzt, der so ganz moralisch sich darüber empört, was ist und so weiter. In einer Art, das ist so eine Rede, die man als Rede mit flammenden Handschuh gehalten bezeichnen könnte. Die mit der Kunstgeschichte ein bisschen vertraut waren, wissen, dass Peter Weibel 1968 mal eine Rede mit flammenden Handschuh gemacht hat, eine brennende Rede, um sozusagen darauf hinzuweisen, dass alles jetzt irgendwie anders ist, und in der Form hat er das sozusagen damit mit eingebracht, und er hat auch etwas gemacht, und dann siehst du, dann gibt es gleich Reaktionen darauf, dann kommt so ein mit einem, wie ich finde, scheinmarxistischem Gehabe, das begreift nicht, was die wirklichen Hintergründe und was das ist. Das ist ein völliger Scheißdreck, ist doch egal. Es geht doch einfach darum, dass man endlich mal, und wenn es die Moral dem hilft, dass man irgendwie feststellt, was ganz Banales feststellt von allen Seiten, nee, kein weiter so. Der Stopp ist nicht da. Wir stehen jetzt nicht mehr in der Lage, wie vor 3 Monaten, wie wir sagen, wir müssen das zum Anhalten bringen. Jetzt ist das auf einmal ganz viel zum Anhalten gekommen. Und darüber sollten wir versuchen, ein Bewusstsein zu entwickeln und das, soweit es geht, auch zu verallgemeinern.
Ja, ich finde das interessant, wenn du jetzt sagst, in dieser Corona-Krise wird halt vielleicht sichtbar irgendwie so einen großen Teil oder die Hälfte oder vielleicht einen bestimmten Bestandteil der bestehenden Produktion brauchen wir gar nicht. Ich finde das interessant weiterzudenken, weil ich glaube, dass das Kapital sich genau diese Frage auch im Anschluss an diese Krise halt irgendwie stellen wird, wenn sozusagen jetzt schon die Auswirkungen dessen halt mindestens genauso schlimm sind wie die Krise von 2007, 2008, dann wird das Kapital im Nachhinein sehr sondieren und diese Sondierung in systemrelevant und nicht systemrelevant wird halt weitergehen. Nur werden dann halt eben ganz viele Leute halt irgendwie, indem zum bestimmte Produktionszweige stillgestellt werden oder Kapital vernichtet werden, eben auch dastehen und sozusagen vor einem Scherbenhaufen sozusagen auf einmal mittellos dastehen. Und ich finde, da kommt halt das Ökonomische halt dann schon auch wieder rein halt irgendwie. Und darüber wird, glaube ich, auch sichtbar, dass wir eben sozusagen abhängig sind von einer riesigen Produktionsmaschinerie, die uns eigentlich fremd ist und die uns gegenüber äußerlich ist. Und sozusagen, wir erkaufen uns quasi das Überleben dadurch, dass wir uns für diese sinnlose Produktion halt quasi den Buckel krumm machen. Aber genau, finde ich, da kommt halt das Ökonomische wieder mit rein. Und aber auch in dem vielleicht so ein bisschen, was du sagst, nochmal auf 68 zurückkommen, wenn du sagst, das ist halt leider sozusagen stecken geblieben im Gegenkulturellen. Aber was wäre denn das weiter gewesen? Wäre das nicht genau das gewesen? Ja, man muss ins Ökonomische reingehen. Ich glaube auch sozusagen, dass diese ganze Tristesse, die du beschreibst, und sozusagen diese Leiterfahrung, die haben halt für die meisten Menschen nun mal mit der Lohnarbeit halt irgendwie zu tun. Und das ist das, was die meisten halt miteinander verbindet, dass sie sich halt irgendwie auf diese Art und Weise verdingen müssen und damit ja sozusagen aber der ganze Alltag auch geprägt ist und sozusagen auch das Sexuelle und auch die Umwelterfahrung und alle diese Sachen werden ja sozusagen von diesem Arbeitszwang mit einer fremden Anforderung einem gegenüber, werden davon halt geformt irgendwie.
Ich würde vielleicht vorher nochmal, Karl-Heinz, auch zurückgehen zu der Beschreibung von 68 bei euch beiden. Was fehlt, glaube ich, in der Beschreibung, ist der weltweite Charakter. Das ist ja in Deutschland eher noch eine bestimmte spezifische Bewegung gewesen. Und weltweit würde ich sagen, hat sie zum Beispiel ja in Prag die Systemfrage gestellt. Oder in den USA die Verwicklung in den Vietnamkrieg in Frage gestellt. Und sie ist ja keineswegs eine antikapitalistische Bewegung gewesen. Das gab es eigentlich nicht. Das war immer erstickt, im Keim erstickt durch den Antikommunismus. Und jede Kapitalismusdiskussion und Kritik wurde mit dem Antikommunismus eigentlich weggemacht. Das alles ist, glaube ich, für heute wichtig, weil erstens mit der Klimabewegung hat eine weltweite Bewegung bereits begonnen. Die wird, so wäre meine These, wenn die Corona-Krise überwunden ist, wird sie viel stärker wieder aufstehen weltweit. Es haben aber auch in einzelnen Regionen der Welt systemkritische, mag ich gar nicht sagen, sondern das System sprengen wollende Bewegungen, Aufstände begonnen. Libanon, Irak, Iran, Chile, die weitergehen. Also die Weltsituation ist auch ohne Corona an eine Schwelle gekommen, in der die Systemfrage ganz massiv an verschiedenen Stellen und mit verschiedenen Bezügen auch aufgeworfen worden ist. Antikapitalismus wäre heute mal schon inhaltlich zu buchstabieren. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir produzieren? Wie wollen wir uns reproduzieren? Wie wollen wir die Heterogenität von oppositionellen Strömungen und Bewegungen in einen Gesellschaftsentwurf transformieren? Eine Diskussion, die an verschiedenen Stellen, denke ich, begonnen hat, besonders in Chile zum Beispiel mit der Verfassungsdiskussion, die sich die Frage stellen, wie kann denn eine gerechte Welt aussehen? Wie kann ein gerechtes und würdevolles Leben aussehen? Und das, glaube ich, sind heute so die Ansätze und Aufgaben, die trotz Corona, gerade wegen Corona, gerade weil Corona auf verschiedene Weise offenlegt, dass das, was mit Kapitalismus zu tun hat und dass auch die herrschende Umgehensweise sozusagen mit der Krise auch was zu tun hat mit dem gleichzeitigen Bemühen, die alten Verhältnisse nicht antasten zu wollen. Da ergeben sich, glaube ich, die Notwendigkeiten und die Ansatzpunkte. Ein bisschen viel gerade gequatscht.
Nein, das ist ja richtig, was du sagst. Ich würde aber gerne zwei Punkte schießen mir da durch den Kopf. Und es ist ja tatsächlich so, was in Chile läuft, nicht? Das ist ja ungeheuer, aber auch wenn man sich sowas wie Rojava anschaut, nicht, was da auf einmal passiert ist. Aber das ist ja in keiner Weise in irgendeiner Form zusammengekommen. Das muss man einfach feststellen. Das kann man beklagen und muss sich fragen, warum es nicht zusammengekommen ist. So. Und da würde ich aber auch zu 68 nochmal zurückkommen, weil man darf sich da auch nicht täuschen lassen darüber. Man hat auf der einen Seite eine weltweite Bewegung, auf der anderen Seite ist es eine Fiktion, die in Mosambik haben für was anderes gekämpft als die in Vietnam und die in Südamerika, die landlosen Bauern, die hatten andere Vorstellungen als das, was der metropolitane Mittelschichtenstudent hatte. Aber trotzdem ist ja was zusammengekommen und was ist zusammengekommen? Es gab damals aus meiner Sicht, gab es sozusagen ein Hegemon in der Welt. Das war das westliche System unter Führung des US-Imperialismus gewesen. Und alle haben irgendwo gewusst, wenn dieser Hegemon nicht eine Niederlage erleidet, dann geht es für keinen von uns weiter. Deswegen ist der Vietnamkrieg, der hat wirklich etwas ganz Besonderes. An dem ist etwas kulminiert. Da haben alle irgendetwas rein projiziert, obwohl, wie gesagt, es letztlich überhaupt keine Einheitlichkeit gegeben hat. Und sie ist ja auch, nachdem der Kriegsimperialismus sich dann der USA sich ein Stück zurückgezogen hat, sind ja auch diese Bündnisse und diese Zusammenhänge, die da waren, sind zerfallen. Aber es gab sozusagen etwas, auf was sich alle vereinheitlicht hatten. Und das ist aber damals noch die sozusagen eine mit Menschen verbundene, sozusagen eine weltliche, was möchte ich so sagen, weltliche Herrschaft gewesen, gegen die man sich da gerichtet hat. Und das fehlt heute so. Da kommt man, im Moment kommt man nicht ran. Vielleicht kommt man jetzt über sowas wie die Corona-Krise ran und über diesen Stillstand, dass man auf einmal sieht, nee, dass man uns, was man uns die ganze Zeit sagt, es gibt keine Alternative, die ökonomische Rationalität, die ist Gottes gewollt, die ist nicht änderbar, eine andere Sache gibt es nicht. Auf einmal wird das vielleicht gebrochen und ist etwas anderes da. Die Hoffnung habe ich jedenfalls. Ich weiß es nicht, vielleicht stirbt die Hoffnung zuletzt, aber ich möchte natürlich, dass es irgendwie trotz meines Alters nochmal was ganz anderes in dieser Welt möglich wird und aufscheint als diese Scheiße, die wir derzeit um uns herum haben. Und da müssten wir, und das meine ich dann wiederum mit dem, genauso wie man damals sozusagen etwas gesehen hat, was über das Individuum hinausging und was uns irgendwie, da gab es irgendwie so einen Punkt am Horizont, der uns vereinheitlicht hat. Und da müssen wir heute hinkommen und dann kommen auch solche Kämpfe wie die in Chile. Dann erkennen wir uns auf einmal in Chile wieder oder in Rojava. Ich bin bei dieser Veranstaltung gewesen im Schauspielhaus, du bist ja auch da gewesen, habe mich irgendwann vielleicht etwas zu viel darüber geärgert, weil ich einfach so das Gefühl hatte, wird irgendetwas gemacht, aber evident ist in allem, was da zu spüren war, die innere Beziehung von uns dazu, die fehlt, die ist einfach nicht da. Deswegen kann auch nichts außer eine äußere Solidarität und ein auf die Schulter klopfen, ein Spenden und ein Kämpfen dafür, dass sie vielleicht die verfolgt werden. Also was anderes wird nicht entstehen an so einer Sache. Und damit so ein innerer Zusammenhang, dass wir uns wiedererkennen, darum geht es ja, uns wiedererkennen in dieser Geschichte. Dazu muss etwas anderes in der Welt aufscheinen. Und damals war es, wie gesagt, der Hegemon des US-Imperialismus und der westlichen Kapitalen. Und heute ist es vielleicht die Möglichkeit eines Stillstandes. Und auf jeden Fall, dass diese Verwertung der Welt, die kann so nicht weitergehen, dass die gestoppt.
Ja, also ich glaube, ich meine, das ist mit der Einigung auf diesen Gegner des Welthegemons ist ja auch so ein bisschen zum Teil nach hinten losgegangen, weil man halt irgendwie sieht, dass ein Teil der antikolonialen Kämpfe sich dann eben gewandelt hat in nationale Befreiungsbewegungen, wo es dann darum ging, gegen den Einfluss der USA und des Westens halt ja sozusagen eigene nationale Bourgeoisien quasi erst in die Macht zu heben und dann sozusagen Klassengesellschaft auf der Ebene halt durchzuexerzieren. Aber da sind wir uns vielleicht einig.
Ich denke, da sind wir uns einig und ich glaube, dass da würdest du auch dich einfach auf Marx beziehen, dass man bestimmte Entwicklungssprünge in der Menschheit Entwicklungsphasen in der Menschheit doch nicht einfach überspringen kann. Vielleicht kann man sie beschleunigen, aber man kann sie nicht einfach überspringen. Und dazu gehörte dann wahrscheinlich auch die Nationenbildung der in Sklavenverhältnisse gehaltenen Menschen, die überhaupt erstmal ein eigenes Selbst und eigenes Ich aufbauen mussten und das dann mit sowas wie der Nation und über die äußere Form erstmal gestaltet haben.
Ja, genau, vielleicht sind wir an einem ganz guten Punkt halt irgendwie gekommen, weil also weltweite Bewegungen oder Bewegungen, die, also ähnliche Bewegungen, die an ganz vielen Orten stattfinden, die gibt's ja immer wieder. Und das, ich meine, diese ganzen Aufstandsbewegungen, die Werner jetzt aufgezählt hat, machen sich ja ganz oft interessanterweise an ja, Benzinpreiserhöhung fest oder dass halt Kraftstoff dann auf einmal mehr kostet, die Mobilität eingeschränkt wird durch sowas. Klimabewegungen weltweit, wir sehen jetzt gerade auch angesichts der Corona-Krise, dass es an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt halt Knastrevolten gibt und all das. Und das sind unglaublich interessante und heftige Auseinandersetzungen, die da geführt werden. Aber es ist dann ja eben genau die zentrale Frage, wie kommen die halt irgendwie zusammen und wie können die halt sich ineinander erkennen und was Gemeinsames erkennen, aber das halt eben auch dann ohne sozusagen regressiv zu sein und sich zu was zurückzusehen, sondern eben ja sozusagen das Bestehende zu überwinden nach vorne.
Wie kommen die zueinander? Wie funktioniert das gegenseitige Erkennen? Ich bin da eigentlich ein bisschen optimistischer, Karl-Heinz.
Du bist auch jünger als ich, nicht?
Ich weiß das nicht. Eigentlich sind wir, glaube ich, ungefähr gleich alt, glaube ich.
Auf jeden Fall, ich werde da gleich noch ein Foto machen. Das muss man nämlich für die Geschichte festhalten, wie wir beide hier aussehen. Wir sitzen hier, um das einfach mal auch sozusagen vor Mikrofonen, haben Kopfhörer auf mit irgendwelchen Plastiktüten um die Ohren und das sieht lächerlich aus.
Ja,
während wir hier über die Veränderung der Welt reden, machen wir selber einen lächerlichen Eindruck.
Es sieht aus wie eine Freakshow auf jeden Fall. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr das in Halle macht, Lukas. Zieht ihr auch irgendwelche Plastiktüten über die Mikros und so?
Na, in Halle ist es halt so, dass das Radio gerade in einem sehr reduzierten Betrieb halt läuft. Ich bin ja so Teil der tagesaktuellen Redaktion. Da findet der größte Teil der Arbeit halt auch von zu Hause aus statt. Aber es sind immer so 3 Leute halt dort, die dann ein Studio reserviert haben. Und ist halt Desinfektionsmittel da und man achtet halt ein bisschen mehr drauf.
Ja, und so versuchen wir uns hier auch durchzuschlagen.
Ich habe auch gehört, mit Essig zum Desinfizieren.
Ja, Essig-Essenz haben wir hier stehen. Das ist ein Tipp übrigens von jemand, der aus antikolonialen Kämpfen kommt und da Erfahrungen gesammelt hat. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch nochmal so ein richtiges Desinfektionsmittel. Aber es soll eben tatsächlich absolut wirksam sein, dieses Essig-Essenz-Zeug. Ja, lass mal zurück, vielleicht nochmal dieses gegenseitige Erkennen, das müssen wir ja nur die Klimabewegung nehmen, ne? Die ist selbst weltweit. Das ist, und sie ist nicht eine Bewegung von so 2, 3 Galionsfiguren, sondern da sind, keine Ahnung, egal, wo auf der Welt, Kenia, Nairobi, wie heißt die Hauptstadt von Nigeria? Lagos, ne? Überall, Südafrika, überall auf der Welt sind diese Klimademonstrationen. Und die stellen implizit die Frage nach den Produktionsverhältnissen. Und manchmal auch schon explizit, ne? Und die dann mit einer mit anderen Bewegungen in Beziehung zu setzen, das sehe ich dort auch als inneren eigenen Impuls. Ich erinnere mich gerade daran, dass hier vor ein paar Wochen die ganz große Demonstration gewesen ist. Und das war Tage nach dem rassistischen Mord in Hanau. Und da haben die Fridays for Future Leute Betroffene aus betroffenen Communities auf die Bühne gebeten und gebeten dort zu sprechen. Da gibt es sowas wie eine Dynamik von Erkenntnis. Ja, also Dynamik hört sich jetzt sehr groß an, will ich jetzt auch nicht zu groß machen. Aber das, was wir alle in unseren Politisierungsphasen und Momenten erlebt haben, die eine Erkenntnis kommt zur nächsten Erkenntnis und daraus ergibt sich ein politisches Bild, eine politische Position.
Ja, ich würde vielleicht sagen, man muss diese Bewegung ernst nehmen, aber man darf sich ihnen auch nicht andienen. Also ernst nehmen, indem man halt ja sozusagen den realen Ausgangspunkt dieser Bewegung halt zur Kenntnis nimmt und auch die progressiven Momente darin halt zur Kenntnis nimmt und stärkt. Auf der anderen Seite nimmt man, glaube ich, so eine Bewegung auch gerade dadurch ernst, dass man halt bestimmte Formen davon kritisiert. Und dazu gehört zum Beispiel für mich auch irgendwie so eine Art Naturromantik, so eine einfache Naturromantik, die da zum Teil zu sehen ist, oder auch ganz regressive Formen, die man jetzt auch gerade in der Corona-Krise halt irgendwie sieht, wo auch aus Teilen der Klimabewegung so irgendwie sozialdarwinistische Sachen kommen, wie ja, das ist jetzt sozusagen die Reinigung des Planeten vom Virus Mensch halt irgendwie, und die alten weißen Männer und Frauen sozusagen, die sind eh schon sozusagen schuldbelastet und haben uns das Ganze eingebrockt, also ist auch nicht schlimm, wenn die jetzt mal wegen Corona halt irgendwie über die Klinge springen. Also genau da nimmt man die Bewegung auch ernst, wenn man genau das halt sehr scharf kritisiert auch.
Völlig zu Recht. Also es trifft vor allen Dingen wahrscheinlich mehr die alten farbigen Männer und Frauen als die alten weißen Männer und Frauen. Das, das sind natürlich keine Ahnung. Mir ist das noch nicht begegnet, mir sind solche Leute noch nicht begegnet, davon gehört habe ich auch. Ich kann dazu.
Ja, genau, wie ich meine ja auch sozusagen ernst nehmen. Das heißt ja auch nicht, dass man dann sozusagen den Ausgangspunkt dessen in Bausch und Bogen verwirft oder so. Nein. Aber das gehört zum Ernstnehmen dann, finde ich, auch dazu, dass man das halt auch ernst nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Da geht es ja gerade darum, über diese Positionen auch hinweg die Bewegung sozusagen zu treiben. Wäre jedenfalls ein avantgardistischer Moment da drin.
Ja, oder sich auch nicht äußerlich sehen. Ich meine, ja, sozusagen, dass der Kapitalismus an die Naturgrundlagen rangeht und sie zerstört und so, damit habe ich ein Problem, und deswegen gehe ich auch nicht als jemand Äußerliches da in diese Bewegung ran, der jetzt halt irgendwie da belehrt und irgendwie sagt, ja, ihr müsst aber das so und so sehen, sondern ich sage, wenn wir sozusagen erfolgreich, die Bedingungen unseres Erfolgs und auch die Bedingungen dafür, dass es vielleicht revolutionär sein kann, die liegen darin, dass wir uns sowas genau angucken halt irgendwie, ne? Also deswegen nicht der äußerliche Lehrmeister, der da rankommt, sondern aus einem intrinsischen Interesse heraus halt.
Right. Wir sind in dem Bereich, nach meinem Eindruck, wo wir das Subjekt entdecken. Kann das sein, Karl-Heinz? Angefangen haben, das zu entdecken.
Es kann durchaus sein, das ist jetzt mal eine einfach eine empirische Erfahrung, wenn ich mich umschaue, dass tatsächlich auf einmal sehr viele Leute sich besinnen und sagen, was passiert hier gerade und was haben wir mitgemacht, oder das ist als Moment in der ganzen Situation enthalten, wie genauso als Moment in der ganzen Situation auch irgendwelche, am Ende dann doch irgendwelche autoritären Lösungen enthalten sind. Ihr habt das alle selber mitgekriegt, auch dieser Sozialdarwinismus, von dem du eben gesprochen hast, also von diesem stellvertretenden, glaube ich, texanischen Gouverneur, der da gesagt hat, er stirbt für die Enkel, und man mit einer gewissen Kriegsrhetorik, Hauptsache der Gewirtschaft geht es nicht schlecht. Das ist hier, wenn ich das sehe, soweit ich das verfolge, bis jetzt nicht in irgendeiner Form ein wesentliches Thema, aber in den USA kann ich mir das von außen gut vorstellen, dass das eine Mentalität ist, die dort wirkungsmächtig wird. Und deswegen, es gibt, also wenn wir hier davon reden, dass auf unserer Seite auch auf einmal wieder Leute da sind, die sagen, wir müssen da etwas ändern und wir wollen etwas ändern, und auf einmal entdeckt man die Verletzlichkeit des Individuums und dass er darauf angewiesen ist, auf seine Freunde und auf bestimmte Strukturen und dass man was gemeinsam machen kann. So kann natürlich auch sein, dass sich auf der anderen Seite irgendetwas zusammenballt, das machttechnisch irgendwas versuchen wird, damit diese Krise, die da ist, eben nicht sich in einen solchen Weg umgewandelt wird, wie den ich mir wünschen würde, dass man wirklich sagt, stopp, und bevor wir jetzt weitermachen, erstmal schauen, was wollen wir denn überhaupt weitermachen?
Zu dem ersten Teil jetzt von dir, in Chile ist ein geflügeltes Wort, Desperto, aufgewacht. Chile ist erwacht, kommt auch nicht mehr zur Ruhe, legt sich nicht mehr in den Zustand zurück, der jetzt 30 Jahre nach Pinochet der Dauerzustand war. Das hört man so Land auf Land ab, sage ich jetzt mal bildlich, ne, im Internet, ist dieses Moment unglaublich stark. Weil du eben sagtest, ne? Die Frage stellt sich dann irgendwann, was haben wir eigentlich jahrelang mitgemacht? Das ist ein Beleg dafür, dass es diesen Punkt irgendwann irgendwo gibt, wo das kein Zurück mehr gibt, weil Erkenntnis, gewonnene Würde und wiedergewonnene Kraft sozusagen zusammengehen. Und dann in irgendeiner Weise sich auch organisieren. Es muss nicht so sein, aber es kann sein, wie das Beispiel in Chile zeigt. Es kann auch anders sein, wie ganze Entwicklungen in Deutschland sind ja eher regressiv und faschistisch, faschistoid. Und auch die Corona-Situation beginnt in Deutschland ähnlich, wie du das jetzt aus den USA beschrieben hast. Diese Stimmen haben angefangen, die sagen, wir müssen jetzt zur Produktion zurückkehren, wir können nicht die Wirtschaft ganz runterfahren und so weiter. Ne? Und das sind dann die üblichen reaktionären Kreise, die in dieser Weise auftreten.
Ja, es sind ja nicht nur reaktionäre Kreise, es sind auch innerhalb der ganzen Bevölkerung sind das... Da steckt natürlich auch überall ein sehr egoistisches und unsolidarisches Moment drin. Also das, was man von den Hamsterkäufen hört, nicht? Und diesmal Aberwitz, der da ist. Gut, da könnte man jetzt sagen, okay, in dem Moment, wo auf einmal der Tod nahe getreten ist oder nahe tritt, nicht, denken die Menschen, sie müssen sich vor allen Dingen selber schützen, nicht? Dann Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Und ich glaube, wir müssen uns, ich will wieder eine Hoffnung verbreiten. Ich sage nur, es ist was, irgendwas passiert gerade. Ich will es für mich verstehen und ich denke, es ist die Möglichkeit drin, dass da irgendetwas gewendet wird. Es kann auch sein, dass es eine Illusion ist und dass es schlimmer weitergeht und dass für ein Jahrzehnt oder sonst irgendetwas dieser Nationalismus hochkommt, der ja tatsächlich in einer doch ziemlich brutalen Art auch zum Vorschein kommt. Nicht? Ich meine, wieso hat Deutschland Italien nicht geholfen? Warum haben sie da nicht irgendwie mal wenigstens 500 Beatmungsgeräte hingebracht, wenn sie hier fünfmal so viel haben wie die anderen Länder? Warum wird das von der Regierung nicht gemacht? Da sieht man, dass da so eine Mentalität, die Hamstermentalität, ich sage nicht mal, dass es ihnen scheißegal ist oder sowas, aber das Solidarität ist auch ein reales Bedürfnis. Da sieht man, da passiert etwas und lass uns etwas tun für die. Und das ist da genauso wenig vorhanden wie bei denen, die sagen, wir müssen uns jetzt hier, wir ziehen uns an die Nordsee zurück, da haben wir ein Ferienhaus und dann soll die nächsten, dann kaufen wir für 3 Monate ein und dann ist alles vorbei und wir sind gerettet. Nicht? Also es ist auch noch ein weiter Weg zu diesem Individualismus, von dem wegzukommen und das als etwas Gemeinsames zu greifen.
Aber ich glaube, dass jede Krise ja das Potenzial in sich hat, autoritär gelöst zu werden. Und ich glaube, dass wir auch genau dagegen halt irgendwie angehen müssen, gegen die autoritäre Lösung der Corona-Krise. Und gleichzeitig, wenn wir uns halt die Rechten angucken, sieht man halt, dass die ja ganz oft darauf reagieren, dass sie das halt auch leugnen, dass sozusagen Corona als Pandemie wirklich ein Problem ist. Und man sieht, glaube ich, also dadurch werden vielleicht jetzt auch viele rechte Machthaber irgendwie so ein bisschen entlarvt, weil sie halt vollkommen kontraproduktiv halt irgendwie auf diese Krise reagieren und das versuchen zu leugnen. Und dann kommt es halt, finde ich, sozusagen aus der Warte der radikalen Gesellschaftskritik drauf an, halt irgendwie Vermittlung halt irgendwie zu denken, wo man halt irgendwie sehen kann, was wir gerade sehen, ist sozusagen auch Vermittlung von Gesellschaft und Natur. Also dieser Virus ist erstmal sozusagen eine Erscheinung aus der Natur, aber er trifft natürlich auf eine Gesellschaft und verschärft eigentlich überall die Tendenzen, wo es vorher schon im Argen lag. Also wir haben vorher schon die ganze Zeit von einer Pflegekrise und Reproduktionskrise gesprochen und auch diese ganzen sozialen Folgen, die das jetzt hat, die sozusagen werden genau dadurch verschärft. Und ich finde, da kann man halt irgendwie genau sehen, dass es wichtig ist, Vermittlung zu denken und halt nicht einzurasten in irgendwas, also das entweder zu leugnen oder auch zum Beispiel zu sagen, das haben sich jetzt die Herrschenden nur ausgedacht, um halt irgendwie durchregieren zu können, sondern sozusagen das ernst zu nehmen. Das ist ein Problem, auf das man reagieren muss, aber eben nicht autoritär, und man muss halt irgendwie genau aufzeigen, wo lagen vorher schon die Probleme, die auch jetzt eben genau in dieser Situation zu einem Problem werden. Und wenn man das schafft, das plausibel darzustellen, ja, das ist vielleicht schon mal gar nicht so schlecht.
Ja, wir nicken beide hier. Dieses Schaffen, das plausibel darzustellen. Ne? Dafür gibt es ja sehr viel Material. Es werden sehr viele Texte gerade veröffentlicht. Es gibt auch diese Nutzungen des Internets durch Leute, die zu Hause sind, in Form von Pads und so.
Also es gibt Solidarisch gegen Corona, das ist so ein Blog, der unter anderem von so Leipziger Leuten mit betrieben wird. Ich finde, die machen gerade sehr gute Arbeiten, dass sie halt ja mit so im Modus radikaler Gesellschaftskritik halt eben auf diese Corona-Krise halt gerade reagieren. Also solidarisch gegen Corona.wordpress.com, glaube ich. Mhm.
Es ist so ein bisschen die Frage, vielleicht, der wir uns noch mal ein bisschen zuwenden könnten. Ich hatte ja vorhin, dazu habt ihr nichts gesagt, der 68er-Bewegung mal eben so en passant abgesprochen, überhaupt antikapitalistisch gewesen zu sein und eher so eine Heterogenität dort festgemacht und festgestellt, die ihre positivsten Momente, würde ich sagen, in der Entfaltung dann gehabt hat, in dem, was gleichzeitig zu kritisieren ist, nämlich in der Entfaltung der Gegenkultur, der Subkultur, die aber mittlerweile elementarer Teil des Verwirrungsbetriebs ist. Und das, finde ich, könnte man sich theoretisch auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns umgucken hier im Gängeviertel, das Viertel ist seit 3 Wochen komplett tot. Und das ist ein wichtiger kultureller Hotspot für ganz Hamburg und auch darüber hinaus. Die Theater, die Kinos, die Konzerte, alles komplett erledigt. Das ist ja nicht nur ein Bereich, an dem Einkommen erwirtschaftet wird, sondern das ist ein Bereich, der in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, wenn nicht schon länger, elementarer Kitt und aber auch Motor kapitalistischer Entwicklung, kapitalistischer Vergesellschaftung darstellt. Und was passiert in diesen Bereichen? Auch an Diskussionen darum, wie sind wir selber eigentlich in Selbstverwertungsprozesse eingebunden, installiert, eingerastet? Hast du, glaube ich, vorhin auch mal das Wort verwendet oder so, ne? Also ganz spezifisch um uns herum nochmal zu gucken, was aus 68 eigentlich eine tragende tragende, ich will das nicht soziale Schicht, sondern irgendwie eine soziale Struktur geworden ist, der kapitalistischen Verwertung, wie die heute außer Betrieb gesetzt ist durch dieses Moment, gleichzeitig aber das Potenzial hat, die Verhältnisse zumindest auf der Erkenntnisebene schon mal ganz grundlegend zu hinterfragen.
Ich habe dazu nichts gesagt, weil ich deine These, dass 68 keine antikapitalistische Bewegung war, einfach nicht teile. So, dass, und ich würde mit dir teilen, dass die Bewegung sozusagen umgewandelt worden ist und zu einem Modernisierungsprozess in der Durchkapitalisierung der Gesellschaft, dass es eine Durchkapitalisierung des Lebens gegeben hat, dass die daran beteiligt gewesen ist. Würde das stimmen, was du sagst, dass sie keine antikapitalistische Bewegung war, dann hätte die Gegenseite, sage ich mal einfach so, nicht diesen Aufwand aufbringen müssen, um diese Bewegung zu disziplinieren. Das ist ja jetzt nicht nur die Polizei gewesen. Das fing ja schon an, als man dem AStA das politische Mandat verboten hat, die Berufsverbote für irgendwelche Leute. Da sind ja ganze Disziplinierungsprozesse, die sind ja ganz massiv gelaufen, und die sind nicht nur deswegen jetzt gelaufen, weil die sich die damals die Politik bestimmt haben, die Sache einfach falsch eingeschätzt haben, sondern da ist real auch etwas gewesen, und das musste angepasst und eingenordet werden. Aus dem Umstand, ich kann das wirklich immer nur wiederholen, weil wir sonst einen Teil unserer Geschichte verlieren. Aus dem Umstand, dass daraus eine Modernisierung für den Kapitalismus gekommen ist, also von dem Moment eines Aufbruchs und seiner Niederlage, da gibt es eine Niederlage dazwischen, das müssen wir sehen. Wenn wir nicht sehen, dass da auch ein Kampf geführt ist, der etwas besiegt hat, sondern wenn wir, dann negieren wir sozusagen, dann sagen wir, es gibt nur eine durchgehende Linie und negieren aber eigentlich dieses Moment des Kampfes, des Klassenkampfes, meinetwegen des politischen Kampfes, der da ist. Für mich ist 68 auch eine Bewegung gewesen, das weiß ich aus meiner eigenen Jugend heraus, mit ganz eindeutigen, ganz starken antikapitalistischen Haltungen gewesen. Und es gab einen Bruch mit den Leistungsnormen und viele, viele andere Sachen auch. Man hat sich nicht so am Anfang nicht so einordnen wollen in eine Mentalität des Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, wie man das so in Deutschland, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, wo ich damals gewesen bin, sozusagen als Lebensmotto komplett verinnerlicht hat. Das ist das eine. Das andere, dass diese Anpassung, das, was die SPD und die sozialliberale Regierung gemacht haben, dieses sozusagen Belohnen der Anpassung durch irgendwelche Dinge. Mir ist, als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, das war 1995, ist mir wirklich so, ich habe das gesehen, ich habe das im Gefängnis auch mal gemerkt, anhand von Veranstaltungsanzeigen, die ich in der Taz, glaube ich, damals gelesen habe. Es gab zu dem Zeitpunkt, als ich in Hamburg war, 1971, 72, 73, gab es 4, 5, vielleicht auch 6 Orte, ich war nicht bei allem, da ist man an der Uni gewesen, man war im Karolinenviertel im Gewinde, dann gab es auch irgendwo Toulouse-Lautrec und diese kleinen, das sind diese kleinen Orte gewesen, an denen man sich versammeln konnte, man hatte sonst keine anderen Orte gehabt. Dann kommst du raus und dann, ich habe das damals verglichen, dass die gesamte Gesellschaft mit sozusagen unheimlich vielen Stockwerken, kulturellen Stockwerken versehen worden ist, und jeder hat da irgendwie ein Stockwerk, ein Zimmerchen, eine Etage oder sonst irgendetwas, und daran kann man sich vergnügen. Das ist natürlich das gewesen, was man für die Renovierung des Systems und für die Reformen, was man den Leuten auch gegeben hat. Und wenn das heute aufgrund einer solchen Geschichte, was ja jetzt erstmal nicht unvernünftig ist, dass sich die Leute, wir sind nicht gegen Corona gefeit, nur weil wir Linke sind, das wäre idiotisch. Auch wir sitzen hier jetzt mit unseren lächerlichen Plastiktüten auf dem Kopf. Das ist ja vernünftig, dass man das macht. Wenn aber jetzt aufgrund dieser Geschichte jetzt so etwas passiert, dass wie hier das Gängeviertel leer ist oder wahrscheinlich auch in der Flora niemand ist oder im Schwarzmarkt, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie sie in der Hafenstraße gerade mit einander umgehen, dann passiert, dann wird auch tatsächlich eine Struktur damit in Frage gestellt, die auch eine Einrichtungsstruktur gewesen ist. Das ist wahr. Also alles wird in Frage gestellt. Es wird nicht nur diese Produktion und diese Kapitalisierung der Welt in Frage gestellt, sondern es wird auch sozusagen die Welt, in der wir, ich sage einfach, wir können es alle einbeziehen, die Welt, in der wir uns eingerichtet haben, die ist auch in Frage gestellt. Das ist richtig. Es muss ja auch so sein. Kann nicht nur die andere Seite in Frage gestellt sein. Auch wir sind Bestandteil des Gesamten. Auch bei uns muss etwas in Frage gestellt werden.
Ich würde da Karl-Heinz auch zustimmen und finde genau das halt eben sehr evident, dass man halt sehen kann, dass dieser Aufbruch von 68 und diese weltweite Revolte, die da stattgefunden hat, dass eben auch sozusagen diese sozusagen kulturelle Eingemeindung ist ja eigentlich was auch nachträglich halt irgendwie stattfindet. Was ja erstmal passiert, ist ja tatsächlich, dass eine Gewalt mobilisiert wird halt gegen Teile dieser Bewegung. Und ich finde, das kann man am intensivsten in der italienischen Bewegung halt irgendwie sehen, wo es sozusagen ja ganz lange nicht gelungen ist, das nur auf den kulturellen Bereich zu beschränken. Der hat auch dann mit eine Rolle gespielt, aber das gab da halt eben sozusagen über zwei Jahrzehnte hinweg ganz heftige Fabrikkämpfe und Streiks und so weiter. Und da kann man eben auch genau sehen, da wo das halt so heftig ist, diese Auseinandersetzung, ist es dann fast ein Bürgerkrieg, der da halt passiert und sozusagen der Staat da auch nochmal zu ganz anderen Mitteln gegriffen hat, als das hier zum Beispiel in Deutschland bei 68 der Fall gewesen ist. Und jetzt sozusagen mit diesen leerstehenden Kultureinrichtungen, das finde ich aber auch wiederum bezeichnend, dass die sozusagen mit als erstes geschlossen werden, auch weil sie nicht als systemrelevant gesehen werden. Das sagt ja auch so ein bisschen was aus, weil diese ganzen Großraumbüros und Callcenter und Fabriken, wo auch sozusagen hunderte Leute in einem Raum sind, die sind nicht sofort geschlossen worden, sondern die laufen zum Teil jetzt halt noch weiter irgendwie. Also da sieht man ja auch, wo sozusagen das System seine Maßstäbe mit setzt.
Wäre es bei uns, wie würden wir reagieren? Also was, das ist immer eine Frage, die ich auch stelle. Ich weiß es nicht. Also das System fährt das runter, auf was es verzichten kann. Das ist wie immer das kulturelle Ornament. Auf das kann man als erstes verzichten. Bei der Produktion versucht man natürlich alles so weit aufrechtzuerhalten, wie es geht. Aber da liegt auch ganz viel still.
Da kann man vielleicht nochmal einen anderen Aspekt auch noch deutlich machen. Ich würde mal sagen, was die Produktion angeht, steht an, eine Weltwirtschaftskrise, und zwar nicht wegen Corona, sondern die war sowieso unter der Oberfläche heranreifend. Da steht ein ganz umfangreicher Kapitalvernichtungsprozess an, und diese schnelle Reaktion in eigentlich allen Zentren, ne? Washington, Berlin, Brüssel und so, ganz viele Milliarden da reinzustopfen, deutet eigentlich auch darauf hin, dass man von der Seite her darauf auch vorbereitet war und auch gewusst hat, dass da was Großes ansteht. Die Finanzkrise 2008 immer noch gut in Erinnerung, aber eben auch 1929 die Weltwirtschaftskrise, und es gibt manche Prognosen.
Ja, und die 70er Jahre.
Weltkrise, ja. Thomas Konitsch, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber der hat darauf hingewiesen, dass das heftiger werden könnte als die Weltwirtschaftskrise 1929.
naja, dass dieser ganze Finanzkapitalmarkt so expandiert und so die Kapitalakkumulation bestimmt, wie das in den letzten 20 Jahren so passiert ist, obwohl es nur im großen Teil nur Wetten sind und keine reale Produktion dahinter steht. Das muss ja irgendwann allen um die Ohren fliegen. Das kann nicht funktionieren. Das ist ja ein Schneeballsystem. Und insoweit bin ich sicher, dass diejenigen, die jetzt irgendwo mit der Ökonomie, die da versuchen, irgendetwas zu steuern oder die versuchen, diese Prozesse trotzdem zu kontrollieren, dass die schon an sich auf irgendetwas eingestellt haben. Aber mir wäre jetzt persönlich nicht klar, diese Geldproduktion, die jetzt gerade passiert, nicht? Also Geld gibt es, das kann natürlich der Scholz sagen, Geld geht uns nicht aus, weil sie drucken lassen können, so viel sie wollen, nicht? Das ist, spielt ja keine Rolle, ob da am Ende dann ein Währungstausch kommt und der Euro verschwindet und jeder wieder 40 Euro kriegt, D-Mark kriegt oder sonst was, das weiß man ja alles nicht. Das ist erstmal kein, mir scheint das nicht, dass das ein planmäßiges Agieren ist. Das ist ein
Habe ich jetzt bei Werner auch nicht so verstanden, aber das beschleunigt halt wahrscheinlich
Das beschleunigt das. Ja, ja, nein, ich will auch nur an dieser Stelle nochmal auf diese Subjektivität zurückkommen. Ich glaube, dass die an dieser Stelle gerade auch getrieben sind und jetzt, wo der Frage steht, wird der Solo-Selbstständige Werner verhungern oder geben wir dem 2.500 Euro und dem Delvo auch noch, trotz allem oder sowas nicht. Also so dann schmeißen sie lieber das dahinter, bevor wir dann doch auf der Straße stehen und sagen, bevor wir verhungern, hauen wir dann doch noch irgendwo die Scheiben ein. Und
ich glaube tatsächlich, dass wir uns aber drauf, also sozusagen eigentlich vorbereiten müssen auf diese Austeritätsmaßnahmen, die dem halt irgendwie folgen werden. Und das ist, also ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die man halt machen kann in Krisen, sozusagen werden sozusagen Mittelschichten freigesetzt und es gibt einen enormen sozialen Abstieg, sozialstaatliche Strukturen werden halt geschliffen. Ich glaube schon, dass man sich darauf einstellen muss und finde das eigentlich in dieser Hinsicht eigentlich parallel zu flatten the curve, wie man das halt bei dem Coronavirus halt irgendwie sagt, dass man halt sozusagen so früh wie möglich damit anfangen muss, die Zahl sozusagen der Ausbreitung halt zu verhindern. Eigentlich würde das genau auf jetzt sozusagen unsere Kämpfe halt irgendwie ankommen, dass wir da auch sozusagen so eine Art flatten the curve Strategie brauchen, weil eigentlich müssten wir genau jetzt damit anfangen, sozusagen Mietstreik, Miete verweigern, alle diese Sachen halt irgendwie, weil sozusagen, wenn wir jetzt nicht damit anfangen, haben wir es am Ende mit einem übelsten Peak halt zu tun, was die Austeritätsmaßnahmen betreffen.
Das sind einfach Diskussionen, die geführt werden müssen, das ist richtig. Und so. Das bin für alles, was uns in irgendeiner Form stärkt und was sozusagen darauf hinausläuft, dass das die Lösung auf jeden Fall nicht kapitalkonform ist.
Ich sehe da tatsächlich auch die Möglichkeit, an diesen Stellen dann dieses Erkennen, ne, das Wiedererkennen, das Verstehen, der Kampf, der auf dem Gebiet geführt wird oder der Kampf, der in der Region geführt wird, das sind Momente, die haben uns verbunden, die werden uns auch für die Zukunft verbinden. So, ne? Das wäre dann so Aufgabe. Ich hatte neulich ein längeres Gespräch, wo mal reflektiert worden ist, ob das überhaupt möglich ist. Und zwar auf der Grundlage der 2015 entstandenen Vernetzungen zur Solidarität mit den Geflüchteten, die hier angekommen sind, denen geholfen worden ist, weil staatliche Institutionen sich nicht gekümmert haben. Die Defizite dieser Bewegung tauchten dann ja ziemlich bald auf, als man politisch nicht in der Lage war zu intervenieren, als sofort, nachdem diese eine kurze Grenzöffnung beendet war, dann alles Mögliche vertraglich an den Staat gebracht wurde, um die europäischen Außengrenzen abzuschotten. Da fehlte das in diesen Zusammenhängen an politischer Weitsicht sozusagen. Und mittlerweile scheint das aber ein bisschen aufgehoben zu sein. Es gibt ein großes Netzwerk eigentlich und eine Verarbeitung dieser Erfahrung. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, den Kollegen noch anzurufen, mit dem ich dieses Gespräch hatte. Das war ein sehr interessantes Gespräch, weil er darauf aufmerksam gemacht hat, dass es jetzt darauf ankommt, jetzt die politische Weitsicht an den Tag zu legen. In den vielen Initiativen, ich habe das zusammengezählt, vor 3 Tagen waren es in Hamburg über 30 Initiativen, die sich gebildet haben zur Nachbarschaftshilfe in Sachen Corona. In diesen Zusammenhängen politische Diskussionen und Debatten darum zu führen, welche Perspektiven enthält das, was wir hier heute machen, über die solidarische Nachbarschaftshilfe hinaus. Welche politische, programmatische, was ist der Punkt, wo wir auch 2 Monate nach Corona, hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert, dann auch weitermachen und solidarische Netzwerke, wieder Beispiel Chile, da haben sich mit dem Aufstand Stadtteilassemblées gebildet, die heute sowas sind wie die Basis einer möglichen verfassungsgebenden Versammlung fürs ganze Land. Ne?
Die aber gerade ausgesetzt worden ist
aufgrund
der Corona-Krise, gleich genutzt worden.
Genau, das hat man gleich genutzt, ne? Leider. Ja, so ein bisschen die Frage, ne? Der Organisation des Erkenntnisprozesses.
Naja, aber ist nicht auch, ich meine, in so einer Situation wie hier, auch über das, was wir die ganze Zeit gesprochen haben, dürfen wir ja nicht übersehen, was passiert eigentlich in ganz anderen Regionen, nicht? Und nicht nur in Lesbos oder in Idlib oder was passiert selbst in sowas im Gazastreifen, wenn es keine medizinische Versorgung gibt oder in keine Ahnung, in Nigeria oder sonst irgendwo, nicht? Und ich glaube, bei dem, was wir gerade machen, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass es Regionen gibt. Da gibt es deswegen keine Infizierten, weil es keine Testmittel gibt. Die sind einfach nicht vorhanden. Und das, was wir hier unter Nachbarschaftshilfe machen, auf einer globalen Ebene natürlich auch dazu führen muss, dass jetzt nicht alle Masken, die in China, 1,9 Millionen Masken werden produziert, da kann ich nur sagen, okay, dann werden für die nächsten 500 Tage werden die Masken für die Metropolen und für die USA produziert, aber an dem Rest der Welt geht sie nicht hin. Da lässt man dann genauso, wie man das bei AIDS gemacht hat, so ein Riesenexperiment, dass man geguckt hat, auch wenn die dort sterben in Afrika, nicht, vielleicht entwickeln die ja selber körpereigenen Antwort darauf, nicht? Das ist ja so, also solche Sachen sind ja auch da, und zur Nachbarschaftshilfe gehört für mich auf jeden Fall, dass wir das überhaupt nicht aus dem Blick verlieren, was weltweit ist und dass ganz, ganz andere Regionen tatsächlich alles in allem viel brutaler dran sein werden als wie wir. Und dass wir wirklich auch irgendwie wieder global auch denken müssen. Und es muss daraus auch irgendetwas geben. Das sind ja keine Sachen, wo wir jetzt, sagen können, ja, das in 3 Monaten, in 2 Jahren, in 5 Jahren oder sonst was, dann ändert sich die Welt, sondern es gibt auch Situationen, wo Menschen auch eine ganz bestimmte, ganz konkrete Hilfe brauchen und wo man auch wirklich das in der Gesellschaft und nicht nur gegenüber der Politik, sondern auch gegenüber der Mentalität der Mehrheitsgesellschaft artikulieren muss und kann sagen,
wenn man diese Leute sterben lässt, dann nur aus eurem Egoismus heraus, und es ist nichts anderes als die, wie die Welt vorher genauso ausbeuten und die Reichtümer in die Metropolen hereinholen. Also diese Diskussion ist auch, die ist wichtig, dass man das, und das gehört für mich zur Wiedererkennbarkeit drin, nämlich die Wiedererkennbarkeit, die ist verloren hier irgendwo, nicht? Die sieht man hier noch unter sich oder sowas, aber in Bezug auf die ganze Welt ist die Wiedererkennbarkeit, dass wir alles irgendwie, dass es uns als Menschen und als Subjekte wieder, dies ist ganz weit, ist das weggeschoben. Und zur Wiedererkennbarkeit gehört auch, dass wir auch wirklich permanent darauf hinweisen, was gerade sonst wo auf der Welt passiert.
Es neigt sich jetzt unsere Sendezeit. Also man kann ja jetzt täglich nach Lesbos gucken, und es passiert, es wird mindestens fahrlässig damit gespielt, dass dort Hunderte von Menschen einfach sterben, ohne jede ärztliche Betreuung.
Es wird das Experiment gemacht, was Trump sich kurz für die USA überlegt hat, indem sie gesagt haben, okay, die Durchseuchung muss es geben, und dann 80% kommen auf jeden Fall durch, und von den 20% Schwererkrankten sterben dann 10% oder sonst irgendetwas. Das wird die Realität sein. Die Massentoten wird es nicht hier geben, auch trotz Italien nicht. Die Massentoten wird es an anderen Regionen geben. Und die werden, da weiß man nicht mal, dass sie Corona-infiziert gestorben sind, sondern einfach tot, weil es nicht mal untersucht wird. Das ganze Weltsystem siehst du daran, und das ist aber auch noch mal eine Sache, ist für alle irgendwo zum Verbrechen geworden. Und bei denen, die jetzt in diesen Flüchtlingslager sitzen, man möchte gar nicht an die Flüchtlingslager in Nordlibyen denken, also das... Das ist, die Menschen sind so verloren und so alleine gelassen. Die waren schon vorher alleine gelassen mit dem, indem man sie da sozusagen da abblockt, damit man sich hier die Hände nicht schmutzig machen tut und lässt dann sozusagen andere, die man dafür bezahlt, die Drecksarbeit machen. Das ist...
Das ist für mich als Corona so richtig... In der ganzen Dimension deutlich wurde, so vor 3-4 Wochen, ist das für mich die Anklage an den Kapitalismus oder gegen den Kapitalismus schlechthin gewesen, weil hier wieder auftaucht, dass irgendjemand hat diesen berühmten Spruch, für so und so viel Prozent Profit passiert alles. Es gibt noch einen dahinterstehenden Satz, der lautet, kapitalistische Produktionsweise funktioniert nur unter Bedingungen einer relativen Überbevölkerung. Und derer wird sich zum Teil jetzt hier nicht bewusst, also ich will da nicht falsch verstanden werden, aber das ist so systemimmanent wie nur irgendwas, wird sich entledigt. Mithilfe von oder unter, sagen wir genauer, unter Bedingungen von Corona.
Ich würde den Satz ein bisschen anders formulieren und würde sagen, dass die kapitalistische Bevölkerung, die kapitalistische Produktionsweise eine Überbevölkerung produziert, aufgrund der in ihr Wohnen, aufgrund des in ihr steckenden Zwangs, immer weiter zu konkurrieren, immer mehr Menschen aus der Arbeitskraft, aus den Arbeitsverhältnissen rauszuschmeißen. Nur darüber kommt erstmal die Überbevölkerung. Ob die Welt irgendwann noch für 30 Milliarden Menschen groß genug ist, das ist eine völlig andere Frage. Die hat damit nichts zu tun. Aber die Überbevölkerung, genau. Die Überbevölkerung kommt einfach daher, dass, oder das, was heute als Überbevölkerung bezeichnet wird, dass der Kapitalismus inzwischen an diesem Stadium ist, dass er 50% der Menschheit einfach nicht mehr braucht. Und deswegen haben wir, ich meine, das ist ja ganz evident, deswegen haben wir die Flüchtlingsströme, weil die in Regionen leben, wo sie nicht existieren können, wo sie nichts finden. Und deswegen kommen sie alle hierhin. Kann man ja nachvollziehen. Aber das produziert erst die sozusagen
ja,
die
ja. Bevölkerung. Das ist ein kapitalistisches Gesetz. Die Produktion einer relativen Überbevölkerung. Und
aber nur unter kapitalistischen Gesichtspunkten, die Überbevölkerung.
Ja, ja.
Das ist so.
Relative Überbevölkerung beinhaltet das. Oh, jetzt muss man ganz schnell ans Ende kommen.
Kann ich noch eine Empfehlung aussprechen?
Nur zu, Lukas.
Weil Karl-Heinz diese weltweite Perspektive auch jetzt angesichts der aktuellen Ereignisse angesprochen hat. Bei Radio Korax gibt es auf der Homepage radiokorax.de bei Nachhören eine Kategorie, die heißt Corona Worldwide. Und da sammeln wir tatsächlich Stimmen aus der ganzen Welt, die sozusagen schildern sollen, unter was für Bedingungen sie jetzt gerade leben, wie da Maßnahmen sind und wie sie damit umgehen. Und da gibt es halt ganz viel Serbien, Indien, Brasilien, Türkei, Ägypten, Kroatien, Rumänien und so weiter. Könnte ich jetzt alles aufzählen. Aber das ist vielleicht so eine kleine Empfehlung, wenn man sich da diesen weltweiten Eindruck auch geben will. Ist es da möglich?
Ich sage dir, den ersten Teil davon, bis auf die letzten 6 Beiträge, die heute gekommen sind, haben wir schon gesendet bei FSK.
Sehr gut. So lebt der Austausch. Ja.
Genau. Lukas, vielen Dank. Karl-Heinz, vielen Dank. Ich glaube, das war wichtig, was wir hier heute gemacht haben. Und morgen früh um 7 wird das wiederholt. Könnt ihr nochmal reinhören, ihr beiden. Ihr steht ja früh auf.
Eins der Folgen der Corona-Krise ist, dass ich jetzt inzwischen, obwohl ich gewohnt war, immer zwischen 6:30 und 7 aufzustehen, jetzt tatsächlich manchmal erst um 9 oder um 9:30 aufstehe. Also es könnte sein, dass ich das deswegen verpasse. Und da siehst du aber auch, wie schnell der Mensch doch sich an andere Bedingungen gewöhnt.
Ja. Hier im FSK-Programm, der Zufall will es so, folgen die Wutpilger-Streifzüge aus dem Januar 2018, Rosa Luxemburg im Streit mit den Bremer Linksradikalen und danach die Sendung Ausflug. Auf Wiederhören.
Tschüss, macht's gut.
Auf Wiederhören.
Tschüss, Lukas.